Crop FM Ausgabe Nummer 306. Wir schreiben den 1. November 2013. Meine Gäste heute Abend sind Stefan Franke alias Wingman und Benny Pump, und der Titel der Sendung ist Wahrnehmung, Interpretation und Glaube. Und auch der Cropcom ist heute wieder geöffnet, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Wie immer erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at. Einfach einsteigen, auf den blinkenden Cropcom-Button klicken. Unglaublicher Zungenbrecher. Ja, und die Fragen reintippen, und vor allem im zweiten Teil der Sendung gebe ich sehr gerne diese an die beiden Telefongäste weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis, so wie alles, von der Startseite aus abonnieren, cropfm.at, gleich unterm Header die Links. Gleich daneben auch der Link, um mir zu mailen, oder einfach an cropfm@mur.at. Die Beantwortung natürlich kann und dauert meistens auch eine Zeit. Alle Sendungen erscheinen als Podcast bzw. sind in einem Archiv als MP3 und Real Audio herunterzuladen. Man kann auch einzelne Sendungsbeiträge bzw. die Einträge im Archiv direkt verlinken. Das Forum wird betreut von einem meiner Gäste heute Abend, nämlich Wingman alias Stefan Franke und dann auch noch Valadur und Unarmed. Coverbild ist wieder von Matthias Töpfer. Wir haben zwar das von letzten Mal reused, ich war da leider etwas spät dran, aber das ist so genial, dieses Bild. Das kann man ruhig noch einmal verwenden. Und ja, ganz oben auf der Seite findet sich auch der CropFM-Spenden-Button. Spenden kann man übrigens nicht nur pekuniär, sondern auch, indem man die Sendung weiter verbreitet, sie postet etc. In jedem Fall, alle, die diesen schon verwendet haben, denen schicke ich ein großes Danke. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Ein Artikel auf Exopolitik: Deutsche UFO-Akten, Bundestag kämpft gegen Freigabe. Der Bundestag heuert mit Steuergeldern Staranwälte und Rechtsgutachter an, um die Herausgabe einer UFO-Ausarbeitung seiner wissenschaftlichen Dienste zu verhindern. Welche Erkenntnisse der deutschen Wissenschaftler rechtfertigen einen solchen massiven Aufwand an Steuermitteln, fragt sich da Robert Fleischer. Damit das UFO-Dossier der wissenschaftlichen Dienste geschlossen bleibt, investiert die Bundesverwaltung erhebliche Steuermittel für den am 13. November 2013 vor dem OVG Berlin-Brandenburg anstehenden Berufungsprozess, hat die Bundestagsverwaltung eigens eine internationale Staranwaltskanzlei engagiert. Man sieht dazu auch die letzte Sendung mit Robert Fleischer vom Juni 2013, glaube ich, war das. da sprechen wir unter vielen anderen Dingen auch diese UFO-Akten an. Gleich 6 erdgerichtete Ausbrüche bis Stärke M9 kamen da von der Sonne in der letzten Woche. Gegen Ende Oktober feuerte die aktive Sonnenfleckenregion AR1877 gleich 6 mittel- bis schwere Sonneneruptionen ins All. Die schwerste dieser Eruptionen erreichte eine Stärke von M9 und stand damit an der Schwelle zur höchsten Kategorie X. Sonnenforscher erwarten weitere Ausbrüche aus erdgerichteten Sonnenflecken und beobachten zugleich 8 sogenannte Filamente in der Sonnenkorona. Das hängt dann alles mit diesen Massenauswürfen zusammen. Die Sonne ist aber derzeit relativ ruhig, also eigentlich sollte sie jetzt in ihrem Maximum sein, das ja irgendwann auf 2013 erwartet wurde, ursprünglich Ende 2012, jetzt 2013. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen 2012-Mythen zu tun, sondern das ist einfach nur Sonnenbeobachtung und Forschung, ja, Solar Physics. Ed Dames, den vielleicht manche kennen, dieser Remote Viewer, der spricht ja seit Jahren von einem Superflare, der uns da treffen könnte. Ja, also bis auf Eruptionen der Stärke M9, das ist, sage ich mal, noch relativ harmlos, tut sich da nicht viel und wollen wir das hoffen, dass es so bleibt und Ed Dames Unrecht hat. Ja, Wahrnehmung, Interpretation und Glaube, das ist der Titel der heutigen Sendung. Ich habe da versucht, einen möglichst weiten Titel zu fassen, weil wir über sehr viel sprechen möchten. Wenn man zum Beispiel Himmelsphänomene anschaut oder irgendwelche paranormalen Phänomene, so ein typisches Beispiel. Man geht immer von einer Wahrnehmung aus, man sieht irgendwas, man erlebt irgendwas, interpretiert diese Wahrnehmung und dann am Ende steht eine Hypothese oder ein Glaube. Glaube ist im Titel jetzt aber nicht unbedingt oder eigentlich jetzt von mir ursprünglich überhaupt nicht religiös gemeint, kann man aber auch religiös auffassen, sondern einfach ganz allgemein Glaube. Was man halt glaubt, was man vermutet, etc. Remote Viewing ist eigentlich ein Vorgang, bei dem diese Dinge wunderbar zu sehen sind. Es beginnt mit einer sehr spezifischen Wahrnehmung und endet dann oft mit Glaubenssystemen. Oder auch mit es widerspricht einem Glaubenssystem, wie auch immer. Meine beiden Gäste sind Remote Viewer und ja, bin schon sehr gespannt. Die beschäftigen sich sehr viel mit genau diesem Themenkomplex, den wir da heute ansprechen wollen. Benny Pump und Stefan Franke, jetzt gleich auf Crop FM. We'll be right back.
ihr wollt.
Meine Gäste Stefan Franke und Benny Pamm. Stefan ist 1982 in Nordrhein-Westfalen geboren. Gelernter Informatikkaufmann, aktives Interesse an Grenzthemen seit 2004, insbesondere Bewusstseinsentwicklung und außerkörperliche Erfahrungen und Remote Viewing, und über das reden wir heute vor allem, aktives Praktizieren von Coordinate Remote Viewing seit 2010. Und Benny Pamp ist freischaffender Lebensberater, klingt sehr interessant. Hallo ja, euch beiden einmal.
Ja, guten Abend allerseits.
Wunderbar.
Guten Abend.
Kommt da sehr laut und klar rein. Benny, kannst du dich vielleicht gleich einmal vorstellen, deinen Werdegang ganz kurz, wie du zu diesen Themen, die wir heute Abend besprechen wollen,
ja, gekommen natürlich. Bist? Ich selbst bin jetzt momentan 23 Jahre alt. Ich habe schon relativ früh meine sehr ausgeprägte Empathie kennengelernt. Habe dementsprechend natürlich auch feuchtfröhlich durch die Gegend gescannt. Und habe vor 8 Jahren angefangen, mit einem relativ großen Wissensschatz eine Lebensberatung aufzubauen. Und bin bis jetzt ja erfolgreich damit. Bis im Jahr 2011 habe ich mit dem Remote Viewing angefangen und bin dann halt auch dazu gekommen, Stefan Franke kennenlernen zu dürfen. Und seitdem arbeiten wir ziemlich intensiv zusammen.
Ja. Wie habt ihr euch beide eigentlich kennengelernt?
Also das war Ende 2011, wie Benny schon sagte. Und das war ironischerweise über das Corp FM Forum, wenn ich mich recht erinnere.
Okay.
Da hat er mich dann angesprochen, indirekt über eine Skype-Konfi dann, glaube ich. Und dann haben wir zusammen angefangen, Remote Viewing zu praktizieren, speziell auf so Bewusstseinstargets. Das ist ja dann unser neues Thema quasi gewesen. So metaphysische Targets, was halt jenseits der physischen Aspekte liegt. Und dadurch kam es auch dazu, dass wir dann gemeinsam auf einem Remote-Viewing-Vortrag, auf einem Remote-Viewing-Kongress einen Vortrag gehalten haben zu diesem Thema Bewusstseinstargets. Ja, und seitdem arbeiten wir eigentlich regelmäßig zusammen.
Benny, du bist auch aktiv im Forum, also kann man dich da vielleicht dann anschreiben oder so im Forum?
Man kann mich natürlich anschreiben. Im Crop FM im Forum werde ich Basur genannt. Da gibt es ein paar ältere Einträge. Ich habe jetzt in der letzten Zeit ein bisschen viel zu tun gehabt. Aber ich denke, jetzt in der nächsten Zeit werde ich da auch wieder präsent sein.
Okay, wie ist der Name im Forum?
Basur, Bazur.
Ah, Basur, okay, kommt mir bekannt vor. Wunderbar. Zwei junge Remote-Viewer, die sich da aber ziemlich weit in die Untiefen dieser interessanten Praxis da vorwagen. Remote-Viewing, ich habe es eh schon im Eingang erwähnt, ist im Prinzip eine sehr spezifische Wahrnehmung, das kann man so sagen, nehme ich an, oder? Also es ist sehr, man trainiert da eine ganz spezielle Art von Wahrnehmung.
Genau, also es ist nach einem protokollierten Ablauf. Es wird blind durchgeführt, das ist ganz wichtig dabei. Das heißt, der Remote-Viewer, der kriegt nur einen Satz Koordinaten, sozusagen Koordinaten, weil das ist im Grunde nur eine Zufallsnummer, die an sich nichts bedeutet. Ganz früher hat man Geokoordinaten genommen für die Zielgebiete, aber inzwischen sind es nur Zufallszahlen. Und aus diesen Zahlen heraus entsteht dann ein Protokollablauf, wo dann die einzelnen außersinnlichen Daten herausgesammelt werden. Also man geht quasi von Farben, Oberflächen, Gerüchen, Geschmäckern, Temperaturen, Dimensionen, dann macht man Zeichnungen, findet Zusammenhänge raus, kann Emotionen im Zielgebiet feststellen und das dann immer detaillierter ausführen, bis man quasi ein Rundumbild des Zielgebiets kriegt oder des Themas, was man untersucht.
Das finde ich ja so spannend dran. Also der Viewer, und meistens macht man da mehrere Sessions mit verschiedenen Viewern, wenn man irgendwie ein Target erkunden möchte, bekommt eigentlich nur komplett abstrakte Informationen, wie du eben gesagt hast, die haben eigentlich überhaupt nichts mehr mit diesem eigenen, also wir haben ja heute ein Wunschtarget, ja, ich kann es ja mal sagen, es geht da um diesen Asteroiden, der am 15. Februar 2013 in diesen Jahres sehr knapp an der Erde geflogen ist, 28.000 Kilometer oder so, also wirklich ein extrem knapper Vorbeiflug, ich glaube, das ist innerhalb der Mondlaufbahn. Und zur gleichen Zeit explodierte ein Meteorit, ein Meteor über Chelyabinsk.
Chelyabinsk.
Ein unglaublicher Zufall. Und das Lustige ist jetzt aber, wenn man also jetzt sowas erkunden möchte, dann bekommt der Viewer nur sehr abstrakte Informationen drüber. Er kann unmöglich jetzt irgendwie rationell auf das Ziel schließen. Das muss sich nicht immer auf der Erde befinden. Und dennoch, und das wurde ja schon jetzt wirklich, also wir haben ja schon einmal, Stefan, wir haben ja schon einmal eine Sendung über Remote Viewing gemacht und da gab es ein paar Beispiele, wo es meiner Meinung nach statistisch eindeutig signifikant gezeigt wurde, dass der Viewer Aussagen trifft über dieses Target, die jenseits von passt halt zufällig sind, sondern das ist also eine wiederholbare Sache. Es funktioniert natürlich nicht immer, ne?
Ja, es aber ist sehr akkurat. Also man sagt so 80%. Es ist in der Praxis so, dass bei erfahrenen Remote-Viewern eigentlich immer irgendwas stimmt. Also dass man das auch nicht mehr so sich zurechtbiegen kann, um jetzt zu sagen, ja, hier stimmt eine Farbe und da stimmt eine Oberfläche oder so, sondern es sind schon so viele Daten immer, dass man sagen kann, irgendwie war man immer drauf.
Ja, das aber, ist, finde ich, wirklich faszinierend, dass also weil ich keine Idee habe, wie das denn funktionieren soll. Und ich kenne auch niemanden, der da wirklich eine gute Idee hat oder eine. Das ist natürlich noch bei weitem nicht abschließend geklärt, aber meiner Meinung nach haben das nicht nur ihr, das seit den 70ern, glaube ich, wird das auch vor allem aus den USA kommend. Ich habe da den Ed Dames erwähnt, der war da Teil eines offiziellen Programms, also da sind Millionen reingeflossen, eines militärischen Remote-Viewing-Programms. Die Russen sollen das auch gemacht haben. Es scheint tatsächlich zu funktionieren, aber warum das funktioniert, ist eine gute Frage, ne?
Also wir haben da auch schon unsere eigenen Theorien.
Was denke ich mir, ja.
Kann man natürlich jetzt nicht im Großen und Ganzen nachweisen. Da wird die Wissenschaft sich über die Jahrzehnte oder so annähern müssen. Aber mein Modell ist halt, dass ich sage, die Grundsubstanz des Universums ist eigentlich Bewusstsein und nicht Materie. Materie ist nur verdichtetes Bewusstsein, könnte man sagen. Und wenn die Grundsubstanz des Universums Bewusstsein ist, dann kann man mit dem Bewusstsein natürlich auch andere Bewusstseinsmuster abrufen.
Jemand
somit
fragt
auch materielle Zusammenhänge, aber auch immaterielle Zusammenhänge. Und deshalb funktioniert das so gut. Auch unabhängig von Raum und Zeit. Also die Entfernung oder der Zeitpunkt, das spielt keine Rolle. Das kann man alles überbrücken im Remote Viewing.
Jemand fragt im Chat, ob ihr die Farbe meiner Socken remote viewen könntet. Würde das gehen? Könntet ihr zum Beispiel euch jetzt live in der Sendung auf sowas konzentrieren und versuchen, da eine Aussage drüber zu machen?
Also theoretisch ginge das. Normalerweise nach Protokoll, sonst wäre es ja hell sehen. Ja. Remote Viewing bezieht sich halt tatsächlich auf diesen Protokollablauf. Mhm. Würde ungefähr eine halbe Stunde dauern für sowas.
Eine halbe Stunde für die Farbe meiner Socken, ne? Das ist schon ziemlich aufwendig.
Also man könnte jetzt natürlich hellseherisch raten, aber das ist eigentlich, so Beweissessions, das machen wir nicht mehr, weil wir wissen, dass es funktioniert. Wir wenden es schon seit 3 Jahren an und wer halt einen Beweis möchte, dass es funktioniert, der probiert es selber aus, weil nichts geht über Selbsterfahrung.
Ja, und selbst wenn es funktioniert, ich glaube, niemand ist da überzeugt, der von vornherein sagt, das kann sowieso nicht gehen. Aber und ich will euch da jetzt gar nicht auf den Spot stellen quasi, aber theoretisch würde das gehen, aber es dauert eben, weil ihr da einen strengen Ablauf verfolgen müsstet. Also ihr seid keine Medien in dem Sinn, die jetzt einfach sie kurz hinsetzen, sich die Schläfen massieren und dann sehen sie die Farbe meines Shirts oder meiner Socken.
Ja,
das ist also was anderes.
Ne? Zum Beispiel nicht als natürliches Medium, habe ich auch gar keine Anhaltspunkte zu, aber gerade für wie in Anführungsstrichen normale Leute ist halt Remote Viewing perfekt geeignet, weil dieser Ablauf, diese latenten medialen Fähigkeiten, die eigentlich jedes Lebewesen hat, unserer Meinung nach freilegen kann. Und es ist sogar so, dass diese natürlichen Medien, dass die mit dem Remote Viewing Ablauf sogar Probleme haben, weil die halt auf eine ganz andere Weise wahrnehmen oder das nie anders gelernt haben. Und deshalb ist das Remote-Viewing-Protokoll sogar bei normalen Menschen, um das mal so in Anführungsstrichen zu sagen, besser, weil dann hat man eine Vergleichsbasis, also quasi eine wissenschaftlich erarbeitete, übereinstimmende Vergleichsbasis, um gemeinsame Ergebnisse zu haben. Also es ist nicht so wie beim Channeln zum Beispiel, dass jetzt irgendjemand seinen Text da herunterchannelt und dann ist es Interpretationssache, sondern es sind schon Parameter vorhanden.
Na, ich glaube, ja. Das Medium, das jetzt, wie man so schön sagt, channelt, interpretiert schon während dieses Channeling-Vorgangs.
Genau.
Also ich glaube, das fängt ganz früher an.
Remote-Viewing, ein Mechanismus, dass man quasi diese Bilder des Verstandes, dass man die ausklammern kann. Also das nennt man dann analytische Überlagerung. Und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt eine Remote-Viewing-Session macht und man nimmt eine Kugel wahr, die gelb leuchtet und heiß ist, dann kann der Verstand jetzt sagen, ja, das muss doch die Sonne sein. Das ist hell, das ist heiß, das glüht und so. Und aber nachher ist es eine Glühbirne in Wirklichkeit zum Beispiel. Und im Remote-Viewing-Protokoll macht man das dann so, dann schreibt man halt das daneben, Sonne, und dann löst man sich von diesem Eindruck, weil man kann es nicht wissen. Das ist halt nur eine Interpretation des Verstandes. Und deshalb konzentriert man sich wieder auf die reinen Daten, also auf die rohen Daten, ohne das zu versuchen zu interpretieren. Und erst am Ende, wenn alle Daten ermittelt sind, wird das Target, das Ziel quasi aufgelöst.
Das finde ich interessant. Also diese subjektiven Einflüsse versucht ihr durch dieses Protokoll möglichst auszuschließen. Das heißt, ihr versucht einmal ganz objektiv eure Eindrücke festzuhalten. Und erst dann, streng getrennt, kommt diese analytische Phase, in der ihr eure Notizen versucht zu interpretieren.
Genau, also das ist der wesentliche Punkt, dass man die rohen Daten einfach rausschreibt, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu interpretieren, sondern einfach nach dem Protokoll die rohen Daten rausschreibt und erst hinterher das Target entlarvt wird. Und das ist halt der wissenschaftliche Faktor daran, der bei Dingen, wo man halt Vorwissen vom Zielgebiet hat, wegfällt. Zum Beispiel beim normalen Hellsehen oder bei Channelings und sowas, wo man halt weiß, worum es geht. Wo der Verstand dann irgendein Wunschdenken reininterpretieren könnte oder so.
Oder Glaubensvorstellungen vielleicht.
Genau, ja.
Und wir haben also in dieser Vorbesprechung, da dachte ich mir, irgendwie wäre das doch nett, wenn ihr beide da ein Target für die Sendung quasi euch anschauen könntet. Auch für mich jetzt, weil ich dann weiß, okay, das habt ihr euch jetzt in den wenigen Tagen da angeschaut. Und Benny ist dann, währenddessen ich dir gesagt habe, was ich eigentlich geviewt haben möchte, nämlich dieses Ereignis am 15. Februar in Chelyabinsk. Und
genau, ja.
Also es geht da um einen Meteoriten, der auf der Erde nicht einschlug, sondern in, glaube ich, 20 Kilometer Höhe explodierte, mit der Kraft von 15 Hiroshima-Bomben. Also das hätte eine ganze Stadt komplett flachlegen können, wenn das irgendwo anders passiert, ein bisschen niedriger vielleicht. Gott sei Dank ist nicht allzu viel passiert, ein paar Scheiben sind zu Bruch gegangen bei dieser Stadt eben, die aber in einiger Entfernung war. Und das Lustige war nämlich, ich habe also schon vor ein paar Wochen davor gelesen, dass da also dieser Asteroid einen sehr knappen Vorbeiflug an der Erde haben soll. Ich habe das auch in den News gepostet, komm dann in der Früh ins Büro, schalt den Rechner ein und verstehe die Welt nicht mehr. Was, das Ding hat eingeschlagen? Nein, es war ein anderer, der eingeschlagen oder der tatsächlich auf der Erde aufgeprallt ist dann. Und der Asteroid ist vorbeigeflogen, also was für ein Zufall. An dem Tag, wo also angesagterweise dieser Asteroid vorbeifliegt und das auch tut, so wie man das vorhergesagt hat, passiert ein anderes sehr, sehr rares Ereignis, nämlich dass so ein Bolide oder wie man die nennen soll, in der Luft explodiert. Also es gibt ja da in der Tunguska vor circa 100 Jahren gab es ein ähnliches Event. Da sind auch, ich weiß nicht wie viele, tausende Quadratkilometer Bäume flachgelegt worden. Und diese beiden Ereignisse haben aber nichts miteinander zu tun. Zumindest war das die offizielle Analyse, weil die auch aus verschiedenen Richtungen kamen. Und dennoch, mich hat da irgendwie immer gedacht, aber es ist doch komisch. Und deshalb habe ich mir gedacht, gut, soll doch der Benny und vielleicht also und Stefan sich das einmal genauer anschauen. Und als ich dir das sagte, ist also quasi Benny aus der Skype-Leitung gegangen und er wusste davon, nehme ich an, bis zum Ende nichts. Oder wann hat denn Benny zum ersten Mal davon erfahren, was er da eigentlich viewt?
So also erst nach der Session erfahren.
Jetzt nach der Session.
So, wenn er fertig, als er damit fertig war.
Okay.
Und es ist sicherlich interessanter, als irgendeine Sockenfarbe herauszufinden.
Auf jeden Fall.
Und die Intention war ja, zu gucken, war das überhaupt ein normaler Meteorit, der da explodiert ist und die ganzen Fensterscheiben zerbersten hat lassen und so. Und hatte das was mit dem Asteroiden, den du vorhin erwähnt hast, zu tun, der am gleichen Tag an der Erde vorbeigeflogen ist. Das war ja dieser 2012 DA14, habe ich mir notiert. Und darauf haben wir die Session gemacht.
Genau, DA14 ist da vorbeigeflogen. Und welche, sag jetzt nochmal, was hast du Benny an Informationen gegeben vor der Session? Was war quasi sein Anker?
Gar nichts, nur die Koordinaten. Also und ich habe quasi
ein Target erstellt,
den er natürlich nicht sieht. Das lautete, Sekunde, beschreibe das als Meteor von Chelyabinsk, bekannte Ereignis in Russland am 15.02.2013. Und dann noch eine Zusatzkodierung in Bezug auf den Asteroiden, den du erwähnt hast. Aber Benny kriegt davon halt nur diese Koordinatenzahl.
Also das beschreibe den Meteor von Chelyabinsk, das hast du Benny nicht gesagt vorher.
Nein, das ist halt verschlüsselt. Also sein Unterbewusstsein versteht das natürlich, aber er kriegt nur diese Zahl, die damit verknüpft ist.
Das ist total schräg. Kannst du dir
vorstellen, als wenn du die Aufgabe dieses Targets in einen Umschlag steckst und dann schreibst du auf den Umschlag drauf nur diese Zahl. Also der Viewer kriegt immer nur die Zahl. Das ist ganz wichtig.
Und nach der Session macht er den Umschlag auf und sieht dann, was er tatsächlich geviewt hat.
Genau, ja. Und hat er die Zahl gekriegt und alles akkurat beschrieben. Die Flugbahn, wie dieser Meteorit auseinandergebrochen ist. Also es war wohl tatsächlich ein Meteorit. Es war kein UFO oder sowas, was abgeschossen wurde, wie manche vermutet haben.
Hätte mich auch sehr gewundert, ja. Ja, es sind alle möglichen Spekulationen passiert, ja.
Und er kann das gleich am besten nochmal aus seiner Sicht schildern.
Ja, bitte.
Weil er hat das ja geviewt. Und am Ende haben wir halt nochmal abgefragt, ob das irgendwas mit diesem Asteroiden zu tun hatte, mit diesem DA 2012. Oder wie der hieß, DA 14, genau. Und da haben wir halt rausgekriegt, dass es nichts direkt damit zu tun hatte. Also das war zwar, scheint zwar wie ein Riesenzufall, dass der genau an dem Tag so nah an der Erde vorbeiflog.
Ja.
Aber es ist offenbar wie in der offiziellen Erklärung, dass die beiden nichts miteinander zu tun haben.
Okay. Benny, beschreib das nochmal aus deiner Sicht, wie diese beiden Objekte...
Ja, also wir hatten die Session ganz normal angefangen, wie er eben schon sagte, mit der Codierung. Ich habe mich dann eingeklingt, habe die ersten Daten, Farben, Formen herausgesucht gehabt und hatte dann gleich schon am Anfang in der Stufe 3 schon so Strukturen herausgefunden gehabt, wie die Stadt, so wie verteilte Schuhkartons, teilweise Bewegungen, als wenn Autos da durch die Gegend fahren würden und EIs, also die Emotionen, die vor Ort waren, waren auch sehr interessant. Da war dann sowas wie ein Aufbegehren, so nach dem Motto, nee, das wollen wir nicht, lass mal bleiben. Links, ja, aufgeregt waren die auch.
Das wollen wir nicht, lass mal...
Moment, kam dann halt etwas Großes, Prickelndes, Gelbes, was dann halt angeflogen kam. Das wird dieser Meteor sein. Und dort hatte ich mir dann nochmal das Konstrukt genauer angesehen und hatte festgestellt, dass der wahrscheinlich durch die Hitze sich in sich selber, wie kann man sagen, verflüssigt hat, sich selbst umgegraben hat, kann man sagen. Also das, was außen war, ist nach innen verschmolzen und andersherum. Da gibt es dann auch nochmal so ganz exakte Beschreibungen, wie dann so aus dem Kern heraus etwas an die Oberfläche getreten ist. Und wie es eine Oberfläche war, dann halt das bisherige wieder runtergedrückt hat, also wie glühender oder schmelzender Stein. Mit Verglasung haben wir da auch festgestellt gehabt. Und vorher war dieser Meteor halt, ich hatte es genannt, knusprig, während der beim Fall selber immer mehr verflüssigte, immer mehr so zu so einem so einer Art lehmigen Klumpatsch wurde und auseinandergefallen ist. Und im Prinzip das, was da den meisten Schaden verursacht hat, so hat sich das aus der Session heraus ergeben, war nur die Schallwelle bzw. die Druckwelle, die dann halt die ganzen Gläser etc. zerstört hatte.
Der Komet selber, Meteor selber, der war ziemlich klein. Also das war recht eindeutig.
Ja, also man schätzt ihn ja so auf 18 Meter. Und der ist halt über eine ziemlich lange Bahn auseinandergefallen, kann man sagen. Also das war dann tatsächlich die Druckwelle, das sieht man ja auch in diesen eindrucksvollen Videos, die man bei YouTube findet.
Und, unglaublich. Das Lustige ist ja, es gibt ja sehr viele Russen, die dann mit diesen Kameras durch die Gegend fahren, interessanterweise bei Straßenkontrollen und so, damit sie ja Beweismittel haben. Und deshalb gibt es auch so dermaßen viele Aufnahmen davon und das ist absolut beeindruckend.
Ja, also auch wo die Druckwelle auftrifft, da sieht man ja auch eine Aufnahme, wo die ganzen Scheiben rausfliegen.
Ja.
Und in einer Stadt ist sogar von einem Fabrikgebäude das Dach eingestürzt. Das muss wohl ganz nah dran gewesen sein, aber getötet wurde, glaube ich, niemand.
Also davon Nein, aber gehört. Verletzt. Aber das ist jetzt nicht alles aus dem Viewing rausgekommen, oder? Also das, was du jetzt gerade noch geschildert hast.
Wir hatten natürlich die Emotionen von den Menschenmassen, die darauf reagiert haben, also dieses Erschrecken, so ein gewisses, so ein Widerstreben halt, so ein Aufbegehren.
Ja, das verstehe ich ganz. Was meinst du damit Aufbegehren? Wo war da jetzt Aufbegehren?
Das ja, das war tatsächlich, als wenn man, beschreibst du das mal, das ist interessant.
Ja, das war insofern interessant, als dass man den Eindruck hatte, dass da erstmal so Zustände wie in Somalia war, wie Krisengebiet. Und da waren ganz viele Leute, die waren tierisch unzufrieden und haben gesagt, nee, das wollen wir aber nicht.
Was wollen wir nicht?
Irgendwie etwas so aus dem Affekt heraus tun.
Stopp. Ich habe eine Frage.
Ich war etwas erstaunt, weil ich als Viewer wusste,
Benny, hörst du mich?
Meteor Nein. handelt. Als mich dann gefragt wurde, ja, was kann man denn dagegen machen, blieb mir nichts anderes als zu sagen, gar nichts.
Moment, ich habe das jetzt, offenbar hört ihr mich überhaupt nicht, währenddessen ihr gerade sprecht, weil ich wollte jetzt gerade eine Zwischenfrage stellen, ist schwierig dann. Aufbegehren, das habe ich noch immer nicht verstanden, war dieser Unruhezustand, war der bevor dieses Ding explodiert ist oder danach und was wollten die nicht? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Und das war währenddessen, also während das runterkam und wohl auch, als die Scheiben rausgeflogen sind. Und ich würde das jetzt mal so deuten, dass die Leute sich dort einfach geärgert haben, dass die Druckwelle diesen Schaden angerichtet hat. Also es war natürlich auch Beunruhigung, so ein bisschen Panik und so, aber die haben sich wirklich kollektiv darüber geärgert.
Verstehe
und, ich weiß nicht, vielleicht sind die dort schon abgebrüht, was solche Ereignisse angeht, aber ja, es fühlte sich sehr nach der sibirischen Mentalität an. Das fand ich sehr gut, also die haben wirklich, die sind nicht so wirklich in Panik geraten, sondern haben sich darüber geärgert, dass es da jetzt Schäden anrichtet. So kam das bei uns rüber.
War das für alle von Anfang an klar, dass es hierbei ein Naturereignis handelt? Oder hat man da irgendwelche anderen Dinge vermutet?
Das ist schwer zu sagen, weil die gebündelten Emotionen, die kamen ja von Tausenden oder Zehntausenden von Leuten. Da kann man eigentlich nur die Essenz herausfinden oder man könnte noch irgendjemanden rein zufällig herauspicken und nachschauen, ja, wie reagiert er denn darauf und was denkt er denn dazu und was sind seine Gefühle zu dem, was er da sieht, zu diesem Ereignis. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Also wir haben nur die allgemeinen kollektiven Emotionen beschrieben, die das ausgelöst hat.
Ja, und die Essenz war im Prinzip, wir sind damit nicht einverstanden.
Das glaube ich, warum sollte man damit einverstanden sein, dass er...
Naja, klar.
diese Emotionen sind recht interessant, aber nicht überraschend, wirklich. Nur, es gab dann sehr viele, die haben Stein und Bein geschworen, sie hätten dann noch ein zweites Objekt gesehen, da wären Raketen auf dieses Objekt abgeschossen worden und so weiter und so fort. Also von all dem habt ihr nichts gesehen.
Also wir haben nicht festgestellt, dass das durch irgendein Projektil oder so zerstört wurde, sondern es ist tatsächlich durch die Vibration der Luft, also durch die Luftreibung, langsam geschmolzen und auseinandergefallen. Also ganz normaler Wiedereintritt in die Atmosphäre, könnte man sagen.
Okay, sehr schön. Damit haben wir vielleicht eines der weiteren vielen Gerüchte zerstreuen können.
Was man dazu noch sagen muss, die Remote Viewer, die werden im Target auch meistens von den interessantesten Aspekten angezogen. Lustiges Beispiel, was quasi schon ständig passiert, wenn man Exoplaneten viewen will, also in anderen Sonnensystemen. dass die Viewer dann ganz oft auf irgendeinem Raumschiff oder auf irgendeiner Raumstation hängen bleiben, weil die das viel interessanter finden, als da irgendwie so ein Gasriesen oder so einen überhitzten Planeten oder so zu beschreiben. Da muss man den Viewer dann quasi von diesen Raumschiffen, die da überall rumfliegen, weglenken und zu sagen, nein, du musst dir das da angucken.
Warum denn das?
Wo du gerade drauf hängen geblieben bist.
Moment. Ist euch das schon mal passiert? Ihr habt versucht, einen Exoplaneten zu viewen, also einen Planeten, der um irgendeine Sonne da draußen kreist, und ihr seid auf einem Raumschiff gelandet?
Ja, also damals, gut, wir hatten jetzt noch nicht so viele Exoplaneten, aber damals mit Christian in der vorigen Sendung, also in der Vorgängersendung, da hatte ich ja schon mal das Beispiel, da haben wir versucht, einen Exoplaneten zu viewen, wahrscheinlich ein Gasriese, und er beschrieb dann aber ein Objekt, was irgendwie silbrig war und so eine Schuppenbedeckung hatte und was an der Seite beschädigt war. Das sah ziemlich nach einem Raumschiff aus, wirkte allerdings auch teilweise organisch, also sehr exotisch, und da muss man den Viewer quasi immer bewegen, dass er tatsächlich diesen langweiligen Planeten beschreibt, der dahinter ist, statt das, was da so an interessanten Sachen im Orbit herumfliegt. Das passiert übrigens auch, also es kann passieren, wenn man in unserem Sonnensystem Planeten viewt und da hat man gerade Sonden im Orbit oder so Rover und so, und dann fängt der Viewer halt an, das zu beschreiben, weil das einfach interessanter ist als irgend so eine tote Kraterlandschaft.
Ja, absolut, ja. Ich meine, ja. Interessant. Dieses andere Objekt, das vorbeigeflogen ist, also du hast doch gesagt, Benny, also um nochmal zurückzukommen auf die Wunsch-Session sozusagen, das Wunsch-Target, das andere Objekt hatte nichts damit zu tun und war eben auch ein ganz normaler Asteroid, der eben sehr knapp an der Erde vorbeigeflogen ist.
Ja, wir haben darauf eine Abfrage gemacht gehabt, in Bezug auf diesen größeren, und haben da ein sogenanntes Entscheidungstool drauf gemacht gehabt, das heißt eine längere Linie, ja, nein, und haben dann halt mehrfach, also ich habe da mehrere Anläufe gemacht zur Sicherheit und haben mehrfach dann halt auch das Nein herausbekommen, also das andere hatte da überhaupt nichts mit zu tun.
Die Größe von dem Meteoriten, der explodiert ist,
Haben wir nicht nachgeschaut.
Okay. Aber das andere Ding, ich glaube, ihr habt ja gesagt, war so 18 Meter oder was?
Also das, was explodiert ist, was runtergekommen ist, das schätzt man so auf 18 Meter oder 17 Meter. Muss ich nochmal nachschauen. Und das andere, also dieses 2012 DA14, was da im Orbit vorbeigeflogen ist, das soll ein bisschen größer sein. Ich weiß jetzt nicht, 30 oder 50 Meter. Also schon ein paar Nummern größer.
Mhm. Wobei 18 Meter auch ziemlich groß ist. Ich dachte, der wäre kleiner gewesen. Der explodiert.
Hat ja auch viel Schaden angerichtet.
Na, Gott sei Dank nicht, weil es mehr oder weniger in dünn besiedeltem Gebiet passiert ist. Aber wenn sowas über Los Angeles passiert, ne, klassisches Beispiel, dann puh.
Vielleicht noch erwähnenswert ist, also Benny hatte auch den Eindruck, dass es ein ganz normales, regelmäßiges Ereignis ist. Und ist ja wahrscheinlich auch so, nur dass es halt meistens über unbewohnten Gegenden oder über dem Ozean niedergeht. Da kriegt es ja keiner mit. Und dass das jetzt halt mal so ein Fall war, wo das über bewohnte Gebiete geflogen ist und dementsprechend kriegt man das mit. Also wie du schon sagtest, die haben ja da auch diese Autokameras so häufig und deshalb gab es da so tolle Filmaufnahmen von.
Also, dass es jetzt so regelmäßig sei, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ich meine, okay, wir zwei Drittel sind mit Wasser bedeckt, das heißt, wenn das jetzt irgendwo über dem Indischen Ozean passiert, kriegt das tatsächlich keiner mit wahrscheinlich, außer NORAD vielleicht. Aber das ist jetzt, wie oft passiert das so im Jahr?
Da müsste man am besten mal einen Astronomen fragen, ist ja auch so Kometenjäger quasi. Aber wie gesagt, das war jetzt quasi der emotionale Eindruck von Benny, den er ja blind hatte, denn er wusste ja nicht, was er da viewt, dass er halt gesagt hat, ja, das ist regelmäßig und ganz normal, was da passiert. Ich gucke gerade nochmal, was er da am Ende noch geschrieben hat. Wir werden das ja auch heute Abend noch veröffentlichen, diesen Artikel. Das hast du als Fazit gehabt. Ja, passiert regelmäßig, nichts Besonderes, aber auch, dass es halt sehr mächtig ist. Also ein sehr mächtiges Naturereignis.
Okay. Das, was mich wirklich fasziniert, ist, dass Benni, also wirklich nur mit diesen Zahlen, die nichts mit dem, was dann im Umschlag gestanden haben, eigentlich in Verbindung hatte, auf so eine dermaßen akkurate Beschreibung dieses Ereignisses kommt. Das muss man euch jetzt natürlich glauben. Ich glaube es euch jetzt. Und also wenn das wirklich so ist, absolut erstaunlich, finde ich.
Ja, also wie gesagt, ich finde Selbsterfahrung besser als Glauben. Man kann nur jeden einladen, vielleicht mal eine Schnuppersession zu machen über Skype oder so oder halt gleich eine Remote-Viewing-Ausbildung. Aber dann sollte man halt tatsächlich auch wissen, was man damit will, dass man was damit will. Und aber wenn es nur um den Beweis geht, dass es wirklich funktioniert, dann ist das vielleicht jetzt nicht so die lohnende Investition. Aber so Schnuppersessions, ist selbst ausprobieren und aus Büchern lernen, das kann natürlich auch jeder. Muss man halt nur ein bisschen Arbeit drin investieren und da kann jeder rausfinden, dass sowas funktioniert. Und wir sind auch bisher noch keinem Menschen begegnet, der es nicht gekonnt hätte. Also offenbar kann es jeder.
Interessant. Ja, das ist vor allem, also während das jetzt irgendwelche medialen Begabungen ja eher selten sind, ist das eine Technik, die jeder erlernen kann. Wie viel Zeit muss man denn investieren in so eine Schnupper-Session?
So eine Schnupper-Session bis Stufe 3, also wo man die erste grobe Skizze von dem Target erstellt. Ja, das kommt darauf an, wie viel Erfahrung man hat. Also normalerweise 20 bis 30 Minuten.
20 bis 30 Minuten, das ist ja okay, oder? Das kann ja eigentlich jeder, der das so überhaupt nicht glauben will. Wenn jetzt jemand so komplett skeptisch ist und sagt, das kann gar nicht funktionieren und es dann dennoch probiert, hat das einen Einfluss drauf?
Das hat keinen Einfluss. Also wir hatten schon Fälle, wo sehr starke Skeptiker, ich sage mal Erzskeptiker, sich doch getraut haben, mal so eine Session zu machen mit eindeutigem Ergebnis und die konnten es danach aber immer noch nicht glauben, weil es einfach nicht in deren Weltbildschubladen passte. Also die kamen überhaupt nicht darauf klar, dass es doch funktioniert.
Und ja, was haben die dann gesagt, nachdem es funktioniert hat? Was bleibt da noch?
Also einer soll gesagt haben, wie ich gehört habe, ja, aber ich kann das ja nicht, das ist völlig unmöglich, das kann gar nicht sein.
Ja, aber ist ja gerade passiert, das ist seltsam, okay.
Ja, der hat das verleugnet einfach, weil er es nicht glauben konnte, dass es funktioniert. Hm. Obwohl es quasi vor seinen Augen funktioniert hat, er hat es ja gemacht. Und ja, von dem haben wir auch...
Hinter seinen Augen hat es eigentlich funktioniert.
Es ist halt, also manche Leute brauchen diese Weltbildschubladen, um sich irgendwo dran festzuhalten. Und da sollte man sich wirklich überlegen, ob das dann wirklich das Richtige für einen ist, sich mit solchen Grenzthemen zu befassen, wenn man nicht darauf klarkommt, von den Weltbildschubladen her.
Jemand fragt im Chat, wo man so eine Ausbildung machen kann.
Also die kann man zum Beispiel bei der Remote Viewing Akademie machen. Da gibt es verschiedene Ausbilder. Einer ist Manfred Jelinski, der sitzt in Nordfriesland oben. Dann gibt es noch einen in, wo war das, in Bayern irgendwo. Und in Österreich weiß ich jetzt leider keinen. Das ist rv-akademie.com. Und ja, ich bilde auch ab und zu mal über Skype aus, bis Stufe 4, weil es darüber hinaus etwas kompliziert wird, ohne direkten Kontakt. Und ja, da habe ich auch schon einige zufriedene Schüler gehabt. Also man kann das heutzutage auch über Webcam und Skype schon machen.
Interessant. Jemand sagt im Chat, dass wir hätten da in der letzten Sendung angekündigt, Black Jack bzw. Heike Habel zu viewen. Ich kann mich, glaube ich, dumpf erinnern.
Ich erinnere mich.
Ja.
Ich hatte auch einen kurzen Mailwechsel mit ihr.
Ja. War
irgendwas mit einer UFO-Entführungsgeschichte, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Aber dann habe ich keine Mails mehr bekommen. Also da ist der Kontakt dann irgendwie abgebrochen.
Habt ihr mal geviewt, was hier da passiert ist?
Sind wir nicht zugekommen. Also das ist dann irgendwie untergegangen.
Okay.
Naja. Also wir haben ja mal was Ähnliches geviewt. Ich weiß nicht, ob du das Beispiel mal nennen willst, Benni. Mit der Kapelle.
So, ja.
Okay, ja, dann erzähl mal.
Also ich hatte selbst mal ein interessantes Erlebnis gehabt. Das war im Jahr 2005, Weihnachten. Da hatte ich, ich bin psychisch, ja, man kann sagen, in einen meditativen Zustand geraten.
bin mit meinen 15 Jahren dann aus der Wohnung hinaus, ungefähr 2 Kilometer einen Berg hoch in einen nahegelegenen Wald, in eine Kapellenruine, hatte mich da reingesetzt gehabt und hatte dann auf einmal den Eindruck, als wenn mich eine ziemlich große Lichtsäule umgeben würde, habe dann das Bewusstsein verloren und bin dann wenig später wach geworden, bin dann durch den Wald wieder zurück, natürlich total irritiert, was passiert war, und hatte mir auch wahnsinnig Gedanken gemacht. Und dann hatte ich wieder ein Blackout gehabt und bin dann direkt vor meiner Wohnungstüre ja wieder aufgetaucht, in Anführungsstrichen. Also ich habe von der Zwischenphase überhaupt gar keine Erinnerung. Was seltsam war, ist, dass ich erst da gemerkt hatte, dass ich einen MP3-Player mitgenommen hatte, welcher in der Technik so strubbelig geworden war, dass er die Lieder rückwärts abspielte und der Display nur Chinesisch anzeigte. Also das war schon eine sehr interessante Erfahrung, wo wir später auch nochmal eine Session drauf gemacht hatten, weil es halt ein sehr interessanter Fall ist. Und da kamen Eindrücke, dass da schon Energie am Werk war, also dass da von oben schon etwas runterkam. Aber es gab keinen Ursprung, den wir da jetzt direkt hätten ermitteln können. Also das Phänomen ist angekratzt, aber noch nicht gelöst.
Okay, also du hast da Missing... Das ist aber schade. Irgendwie müssen die da an ihrem Schalter angestoßen sein, an ihrem Telefon. Ich werde sie einfach nochmal anrufen und dann werden wir hoffentlich mit der Sendung fortfahren. Okay, kurze Schrecksekunde, aber hier sind sie wieder. Hallo?
Ja, da sind wir wieder.
Da seid ihr wieder. Was war das jetzt?
Das war, also wir sind nur an den Kontakt des Telefons gekommen.
Okay,
also,
ich hab's mir gedacht.
War normales passiert oder
also,
so.
Nicht oder die NSA oder irgend so. So ein ganz und, banal. Ja.
Wie gesagt, wir hatten ja gerade dieses Erlebnis von Benny im Wald mit dieser Kapelle. Und ja, da war in der Session, wurde auch exakt diese Kapellenruine beschrieben, die dort im Wald war, und diese Lichtsäule, die von oben runterkam. Aber wie gesagt, wir konnten da jetzt den Ursprung nicht genau ermitteln. Also es steckte offenbar irgendeine Absicht dahinter, aber das war schon ein bisschen wie blockiert oder geschützt. Also man konnte nicht wirklich was rausfinden. Und es war auch kein Flugobjekt dazu zu sehen.
Absolut strange. Ja, ja, ich versuche nur irgendwie mir einen Reim drauf zu machen, was mir bei solchen Dingen eigentlich eh nie gelingt. Hm? Interessant. Heike, weil das ja angesprochen worden ist im Chat, hatte da ja doch ein sehr differenziertes Erlebnis. Also die hat da wirklich Wesen gesehen und so weiter und so fort und sich dann nachher in Träumen an die absonderlichsten Dinge erinnert. All das war bei dir jetzt nicht der Fall, ne, Benny?
Also Wesen oder Ähnliches gab es nicht. Wie gesagt, ich bin alleine hoch, war auch die übrige Zeit komplett alleine, bis das halt eine sehr helle Säule um mich herum gewesen ist. Das ist das, was ich halt selber mitbekommen habe, dass es auch einen gewissen Radius hatte. Es schien auch, als wenn es von oben runterkommen würde, war unglaublich hell. Je heller es wurde, desto mehr ohnmächtig bin ich geworden. Und auf dem Rückweg, also als ich dann morgens um 6 Uhr dann wieder wach geworden bin und zurückgelaufen bin, kann ich mich nur an ungefähr einen halben Kilometer erinnern, den ich wirklich gelaufen bin. Und dann war die Lampe wieder aus und bin dann vor meiner Wohnung praktisch wieder zu mir gekommen. Im Laufen und mit einem MP3-Player, der halt nicht mehr funktionierte. Also da ist eine ganz mysteriöse Sache. Da sind wir noch hinterher.
Ja,
Aber ein wunderschönes Beispiel, ne? Also, okay, ein Erlebnis, auf das man sich so auf die Schnelle zumindest keinen Reim machen kann. Man kann es jetzt einfach ignorieren und vergessen. Ich glaube, das machen die meisten. Aber ihr habt eben auch dieses Rüstzeug, genannt Remote Viewing, und ihr habt euch das angeschaut, aber bis jetzt ohne Erfolg. Du sagst, dass da irgendwas blockiert? Was heißt das?
Ja, wir hoffen, dass wir das Rüstzeug dazu haben.
Ja.
Bis jetzt sind wir hoffentlich noch halbwegs bei Verstand.
Tja. Ja. Ich gehe mal davon aus.
Blockiert in dem Sinne, man kann ja auch in der Stufe 6 des Remote Viewing Protokolls sowas wie Interviews führen mit einem Target. Also auch mit Lebewesen oder dem Unterbewusstsein eines Lebewesens oder auch mit Gegenständen, dass man die quasi abfragt. Aber das, wenn man zum Beispiel ein Gerät abfragt, dann spricht man natürlich nicht direkt mit dem Gerät, sondern stellt quasi eine Frage, zum Beispiel, wozu hast du diese und jene Funktion, und dann kommen dann Eindrücke für den Viewer. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Target ein Radio hat und man fragt, was ist da eine wesentliche Funktion, dann könnte beim Viewer halt kommen, Vibrationen erzeugen, Klang erzeugen oder so. Aber das kann man halt auch mit Lebewesen machen, und ob man da wirklich mit dem Unterbewusstsein eines Lebewesens spricht oder ob man da nur diese Daten abfragt, das ist halt noch strittig. Also da wissen wir noch nicht genau, wie das funktioniert, aber es funktioniert scheinbar. Und in dem Fall war es halt so, dass diese Lichtquelle, diese Lichtsäule da sehr widerspenstig war. Also die wollte uns quasi nicht sagen, was sie da tut.
Okay. Ihr habt schon ein paar Mal jetzt diese Stufen erwähnt, und auf das möchte ich auch noch zu sprechen kommen. Dieses Beispiel, das ihr da jetzt genannt habt, ja, passt eigentlich grandios zu unserem Titel. Wahrnehmung, Interpretation und Glaube. Also viele Menschen, die jetzt also so ein Erlebnis haben, die meisten vergessen es. Die es nicht vergessen, da gibt es eigentlich nur wenige, die sich versuchen, so objektiv dem zu nähern, sondern die meisten gehen ja her und überspringen die Interpretation, wo sie versuchen, das einmal möglichst unvoreingenommen sich anzuschauen, sondern sagen sofort, ich bin von Außerirdischen entführt worden oder keine Ahnung, oder ich hatte eine Marienerscheinung, je nachdem, welches Glaubenssystem derjenige hat. Und das finde ich sehr spannend. Beziehungsweise
das ist ja der Punkt, wo ich immer sage, da braucht man ein gewisses Differenzierungsvermögen, dass man jetzt zum Beispiel nicht sagt, ja, ich bin jetzt von Außerirdischen entführt worden oder ja, ich habe gerade Gott gesehen oder so bei einer Nahtoderfahrung, sondern dass man halt auch mal schaut, was gibt es denn sonst noch für Erklärungsmöglichkeiten. Zum Beispiel, wo du gerade das Entführungsphänomen erwähnst, gibt es ja viele angebliche Alien-Entführungen, wo die Symptome auch auf eine außerkörperliche Erfahrung passen. Also dass man quasi durch Wände schwebt und in ein Licht reinschwebt und sowas.
Mhm. Eben, das meine ich. Es gibt da alle möglichen, ich sag mal, Bewusstseinsphänomene. Und dann gibt es ein paar Mythen. Und diese Entführungen sind inzwischen ein moderner Mythos. Und ich mache jetzt absolut keine Aussage darüber, ob diese Dinge tatsächlich so passieren, wie sie manche beschreiben oder nicht. Woher soll ich das wissen? Aber es werden dann sehr schnell, und es mag durchaus sein, dass derartige Entführungsszenarien sich wirklich so abgespielt haben, wie das manche Opfer berichten. Keine Ahnung. Aber was dann passiert, wenn andere Leute das lesen und die dann auch irgendein ungewöhnliches Erlebnis haben, die bringen das dann so quasi in Deckungsgleiche, koste es, was es wolle, mit dem Erlebten, was sie sich eben angelesen haben.
Und, ja genau, das meinte ich dadurch, mit dem Schubladendenken.
Ja, genau.
Dass man zwanghaft versucht, in irgendeine Schublade zu schieben. Zum Beispiel der Skeptiker kann nur gewisse Dinge in seinem Weltbild zulassen, oder der gläubige, konsumierende...
Moment, da muss ich widersprechen. Der Skeptiker, wenn es ein wirklicher Skeptiker ist, hat überhaupt keine, ist nicht voreingenommen. Er glaubt es nur nicht von vornherein, sondern untersucht das Ganze dann und bildet sich seine eigene Meinung.
So ein richtiger Skeptiker.
Ein richtiger Skeptiker.
Mal, der versucht das ja zu falsifizieren.
Genau.
Aber er muss auch offen sein für die Verifikation.
Richtig, und das sind die meisten Skeptiker nicht. Und deshalb sind die meisten selbsternannten Skeptiker keine Skeptiker. sondern Dogmatiker eigentlich. Aber okay.
Sie nehmen dieses Etikett des Skeptikers halt, um seriös zu erscheinen und ihren Standpunkt zu kräftigen.
Naja, im Prinzip um eine bestimmte Vorstellung von wie die Welt funktioniert oder zu funktionieren hat, um diese eben zu noch weiter reinzukerben in die...
Genau, ja.
Jemand schreibt im Chat, Tarek, sind deine Socken blau? Ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Sie sind graublau.
Also, ja, vielleicht
sie sind blau, ja, also ich würde sagen so, ich gebe da 80%.
Wobei das von der Datendichte her natürlich auch noch Zufall sein kann, muss man sagen.
Ja, wenn man jetzt auf jeden Fall
hoch beschreibt und die Schuhgröße und sowas, dann geht es natürlich schon mehr so in Richtung Remote Viewing.
Auf jeden Fall. Nein, es war jetzt eine wirklich ernst gemeintes Target. Ich weiß nicht, ich glaube auch nicht von dem, der das da ursprünglich vorgeschlagen hat. Ja, genau, und das ist, da kommen wir jetzt, um jetzt wieder auf den Glauben zurückzukommen. Glaubenssysteme existieren eigentlich bei allen Menschen. Jeder glaubt bestimmte Dinge. Ein ausdifferenzierter Glaube, den nennt man dann halt Hypothese. Also, aber das ist eher ein formeller Unterschied, glaube ich. Aber also ohne Glaube, und ich beschränke mich da jetzt absolut nicht auf die religiöse Interpretation des Wortes Glaube, aber ohne Glaube, glaube ich, ist es sehr schwierig, irgendwie einen gedanklichen Prozess weiterzuführen, weil man irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man eigentlich eine Theorie bilden muss über das, was da passiert und diese dann verifizieren muss.
Also ich versuche das immer, zumindest bei mir so, dass ich eine neutrale Einstellung habe. Und zwar in dem Sinne, dass ich Dinge, die ich noch nicht durch Selbsterfahrung oder ja, durch wissenschaftliche Beweisbarkeit verifiziert habe, dass ich das erstmal neutral sehe. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und ich versuche mir da halt keinen Glaubenssatz zu bilden, sondern ich bewerte das in Wahrscheinlichkeiten. Sprich, okay, das könnte wahrscheinlicher sein, aber ich weiß es nicht genau, weil ich habe es noch nicht selbst erlebt oder verifiziert. Und das könnte weniger wahrscheinlich sein, aber das ist dann halt eine Hypothese. Oder wenn man schon so einen Unterbau hat, ist es halt eine Theorie. Aber ich versuche mich da quasi von Glaubenssätzen fernzuhalten und das möglichst neutral anzugehen.
Ja. Wobei, wenn ihr einen Exoplaneten führt und plötzlich in einem Raumschiff landet, dann
ja, das sind die sogenannten Mystery Targets. Da kann man nur Folgendes machen, und zwar, es ist ja immer nur ein Indizienbeweis. Also ein Beweis wäre es ja tatsächlich nur, wenn du jetzt selber dahin fliegst und dieses Raumschiff dort vorfindest zu dem Zeitpunkt. Das wäre ja der Beweis.
Ja.
Aber sonst ist es nur ein Indiz. Und du kannst halt Folgendes machen beim Remote Viewing. Du lässt mehrere Viewer auf das Target drauf und wenn die das alle gleich, also in gleicher Weise beschreiben und wenn es anständig getasket ist, also erstellt ist und abgearbeitet ist, dann kann man schon indizienmäßig sagen, okay, es ist höchstwahrscheinlich ein Raumschiff, was da rumfliegt, weil alle das gleich beschreiben. Aber ein Beweis für dich selbst ist es tatsächlich nur, wenn du selbst hinfliegst und nachgucken kannst.
Aber kann es denn sein, dass dein... Ja, aber kann es nicht doch sein, dass dein Unterbewusstes, du nimmst da in diesem Remote-Viewing-Prozess, wie immer der jetzt abläuft, im Detail dann, du nimmst da etwas wahr, das du nicht einordnen kannst im Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein macht dann ein Raumschiff draus. Kann das nicht sein?
Genau, das wäre dann eine analytische Überlagerung oder ein Interpretationsfehler hinterher. Und deshalb versucht man es ja zu differenzieren, dass man es möglichst neutral bewertet. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel aus den Exoplaneten, wenn man das auf einer sehr niedrigen Stufe sieht, dann kriegt man häufig die Umlaufbewegung des Planeten mit. Also man beschreibt dann quasi so eine Umlaufbewegung und da würde jeder in den frühen Stufen sagen, ah, ich glaube, da ist ein Förderband, das dreht sich so. Aber dann haben wir halt rausgefunden, wenn man es genauer untersucht, das ist einfach die Umlaufbewegung des Planeten selber. Und da muss man halt immer gucken, ob das nicht auch was anderes sein kann. Ein physikalischer Vorgang oder sowas vor Ort.
Okay. Und
deshalb braucht man halt eine gewisse Datendichte, um das zu verifizieren.
Also ein metallisches Ding mit Schuppen, das könnte auch ein natürliches Objekt sein.
Ja.
Ja, aber es könnte auch ein natürliches Objekt in irgendeiner Weise sein.
Ich meine, ja, durchaus. Da müsste man quasi mit mehreren Viewern draufgehen.
Also mich würde das sehr erstaunen, wenn man irgendeinen Exoplaneten viewt und dann da irgendwie auf ein Raumschiff stoßt. Das ist
der Verkehr dort, der scheint sehr groß zu sein im Universum.
Also, ist euch das schon oft passiert, oder wie? Wenn ihr irgendwelche Targets, die da in astronomischen Größenordnungen von uns entfernt liegen, ist euch das schon öfter passiert, oder wie?
Also wir hatten bis jetzt nur, was war das, Gliese 581C. Da schien auch Aktivität zu sein, aber der schien an sich nicht bewohnt zu sein, sondern nur Bergbau oder sowas. Das haben halt mehrere Viewer festgestellt.
Bergbau?
Aber es gibt halt auch, man braucht ja immer den Gegencheck so quasi, um sicherzugehen, dass man da gerade was Außergewöhnliches hat. Wenn man zum Beispiel sich jetzt den Mars anguckt oder noch besser die Venus, weil auf dem Mars, da gibt es ja seltsame Sachen, aber die Venus zum Beispiel, da haben wir überhaupt nichts Ungewöhnliches festgestellt. Also ein Glutofen, stickige, dicke Luft, also wie man es halt so von der NASA kennt. Und da muss man halt tatsächlich sicher gehen, ob man die Daten richtig interpretiert. Und immer differenziert und neutral rangehen, soweit es möglich ist. Also keine Glaubenssätze bilden und sagen, das ist jetzt, das kann jetzt nur ein UFO sein oder das kann jetzt nur ein Alien sein, sondern es könnte auch noch was anderes sein.
Ja, da braucht man wirklich viel Disziplin. Interessant, dass du Venus erwähnst. Ich habe mal Leonid Xanformality interviewt. Das ist also ein angesehenes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften, der bei den Venera-Missionen in den 70ern, oder waren es die 80er? Naja, jedenfalls schon Jahrzehnte her. Ich glaube, es waren die 70er, 76, 77. Also da gab es Robotermissionen zur Venus und er ist felsenfest eigentlich, oder er ist davon überzeugt, dass sie die Kameras auf der Venus, also das Ding hat ungefähr ein paar Stunden funktioniert, da ein Lebewesen gefilmt hätten, das also in dieser, wie du sagst, äußerst unwirtlichen Umgebung anscheinend überleben kann. Derartiges habt ihr also überhaupt nicht festgestellt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist dieses Foto, wo diese seltsame Form drauf ist, richtig? Das haben wir uns vorhin nochmal angeguckt.
Ah.
Das hatten wir auch schon mal als Target.
Ah ja, okay.
Also wir haben vorhin nochmal unsere früheren Sessions so durchgegangen.
Mhm.
Und das hatte Benny auch geviewt. Und also es gab keine Fremdemotionen dort. Also es war offenbar kein Lebewesen. Aber es war wie so ein Klumpen, der so langsam vor sich hin schmolz. Und ich vermute, ja, also ich kann wirklich nur vermuten, ich möchte jetzt nicht so sagen, dass es so ist, dass es vielleicht ein Stück Metall von der Sonde war, was abgefallen war und dort schon langsam schmolz, wegen der Atmosphäre.
Okay, deshalb war es dann auf einer Aufnahme zu sehen und auf der anderen dann nicht.
Genau, dann ist es schon halb geschmolzen gewesen.
Also das ist interessant.
Also in dieser einzelnen Session vor.
Okay.
Aber wie gesagt, wenn man es wirklich wissen möchte, dann sollte man wirklich ein ganzes Projekt drauf machen, mit mehreren Viewern.
Mhm. Aber schon mal
der wesentliche Faktor war, es gab dort keine Fremdemotionen. Und das ist eigentlich oft ein sicherer Hinweis, dass es sich nicht um Lebewesen handelt.
Ja, ist jetzt die Frage, wenn es ein Insekt war, ob es für euch wahrnehmbare Emotionen gehabt haben.
Also bei Insekten, also man kann bei allen Lebewesen Emotionen viewen.
Okay.
Bei so einfacheren Tieren sind die natürlich etwas stumpfer, instinktiver und so. Aber irgendwas empfängt man immer. Und aber dort war absolut gar nichts. Also es ist sehr selten beim Remote Viewing, dass man gar keine Fremdemotionen irgendwo vor Ort hat. Und dort war absolut tot, kann man sagen.
Okay. Wir haben uns noch ein paar so Sessions, die ihr in den letzten Monaten gemacht habt, zurechtgelegt. Ich möchte jetzt noch ein paar davon ansprechen. Wir sprechen da schon eine Stunde, die Zeit verfliegt heute komplett. Auch so eine wunderbare Kontroverse, wo alle möglichen Leute alles mögliche glauben. Diese Himmelsgeräusche. Also alles Mögliche, da gibt's, das muss man sich eben anschauen, da nehmen Leute Dinge auf, und zwar die stehen da draußen, es ist nichts zu sehen am Himmel, nirgends, und es hört sich an, als wird ein Zug irgendwie gegen eine Wand krachen oder so. Ich habe die Sachen auch schon gehört, ja, also wenn die Leute das nicht gefälscht haben, ich habe keine Ahnung, wie diese Geräusche entstehen. Und da gibt's verschiedenste Dinge, es gibt da auch so absurde Dinge wie Trompeten. Also für mich klingt das so ein bisschen, und ich würde jetzt nichts vorwegnehmen, aber für mich klingt das wirklich so nach irgendeiner Militärtechnologie oder irgendeiner psychologischen Kriegsführung, aber warum man das, mir fällt da nicht sehr viel drauf ein. Ihr habt euch das angeschaut, was habt ihr da rausgefunden?
Genau, wir haben uns zumindest ein Video angeschaut, und zwar eins aus Belgien. Vielleicht kennst du das ja, da macht einer das Fenster auf und draußen regnet und dann hört man halt dieses unglaublich laute Geräusch, was sich anhört wie verbiegendes Metall.
Genau, also ich kenne dieses Geräusch, ja genau, also es klingt und das haben wir anscheinend, ich glaube, das wurde auch in der USA aufgenommen Nicht nur in Belgien, also ich glaube, dass das auch an anderen Stellen aufgenommen wurde, aber es hört sich absolut bizarr an, ja? Das Video kenne ich jetzt nicht, glaube ich, aber ist ja auch egal.
Also ich habe dieses Video als Target genommen, weil man halt diese Schalldifferenz hören kann, wenn er das Fenster aufmacht. Man muss ja sagen, es gibt auch sehr viele gefälschte Videos.
Absolut, ja. Ist ja leicht zu fälschen, ne?
Ja, also ja. Du hast halt Videos, da hörst du auch komische Geräusche drin, aber wer sich ein bisschen auskennt, der hört dann, okay, das sind jetzt irgendwelche elektromagnetischen Emissionen, die NASA vom Jupiter aufgenommen hat oder so. Also diese okay. bizarren elektromagnetischen Radiowellen, die man in Geräusche umgewandelt hat. Ja. Kennt man, ja?
Ja.
Ganze CDs von. Und da hat dann einfach jemand diese Geräusche ins Video eingebaut. Und aber dieses in Belgien, das haben wir halt geviewt und das war schon sehr interessant. Also ich denke, da kann Benny auch was zu sagen, weil er der Viewer damals war.
Also die Session war insofern sehr interessant für mich, weil ich damals gerade angefangen hatte. Und naja, ich konnte die Räumlichkeit, von wo das Video aufgenommen wurde, ja fast schon wie ein Foto in Anführungsstrichen wieder herstellen. Das heißt, ich hatte räumliche Ecken, ich hatte einen Schreibtisch, ich hatte drei Fenster. Es war im Prinzip also alles vorhanden, um das mit diesem Video ja in Zusammenhang zu bringen. Und hatte sogar innerhalb des Raumes schon festgestellt, dass da ein Ton kommt, sehr, sehr früh in der Session. Das heißt, bin da im Prinzip sofort auf die Intention des Targets draufgekommen. Und ja, ich hatte da auch ja sogar in den EEs, also in den Fremdemotionen festgestellt, dass da jemand ist, der etwas greifen will, etwas öffnen möchte. Und das wird dann wohl der junge Mann gewesen sein, der das Fenster aufmachte. Und da stellte ich dann halt auch fest, dass da unheimlich laute Geräusche zu hören waren, was sich ja durch die komplette Atmosphäre im Prinzip wie so eine Art Schalldruck gezogen hatte. Und was wirklich erstaunlich war, ist, dass es ja im Prinzip, wenn man es anschauen könnte, also wenn man das Geräusch anschauen könnte in physischer Form, wirkte das schon fast wie so eine Art Schemen einer Person. Das war schon ziemlich strange. So, und naja gut, dann haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, was ist die Intention, ja, was ist die Absicht von diesem Geräusch? Und da wurde es dann wirklich sehr strange. Da war das Geräusch wollte irgendeine Prägung, so eine Art Erziehung dalassen, so eine Fingerzeig in die richtige Richtung. Was natürlich für dieses Tage bzw. für diese Himmelsgeräusche erstmal sehr skurril ist. Was das jetzt genau ist, naja, das wäre dann wieder Interpretation oder Glaube.
Genau, man könnte es jetzt natürlich in zwei Wegen interpretieren. Also wenn wir jetzt mal ausschließen, dass es eine Fälschung war, was aufgrund der Geräuschwahrnehmung dort ja sicherlich, also wir denken, das Geräusch ist tatsächlich echt gewesen in diesem Video.
Ja, aber Moment, Benny hätte das ja auch gar nicht, wenn es eine Fälschung gewesen wäre, hätte da Benny bei der Session nicht draufkommen müssen, dass es eine Fälschung ist?
Er hat ja die Quelle festgestellt, also dass die außerhalb des Hauses war und so.
Also dadurch ist er eigentlich, kann man ja jetzt zumindest vom Ergebnis eurer Session her davon ausgehen, dass es keine Fälschung ist, oder?
Genau, ja.
Also Fälschung in dem Sinn, dass es eine banale Ursache hat, dass jemand im Lautsprecher hinterm Haus gestanden ist oder so.
Ja, genau. Also man könnte es jetzt in zwei Wegen vielleicht interpretieren, wenn man jetzt von dieser grenzwissenschaftlichen Hypothese ausgeht. Zum einen könnte man vielleicht sagen, es ist eine Art höheres Bewusstsein, was mit diesen Geräuschen auf irgendwas aufmerksam machen will. Da gab es ja dann so Theorien, dass es irgendwie das Erdbewusstsein, was die Menschen auf irgendwas aufmerksam machen will. Oder andererseits, wie du schon sagtest, dass es was Militärisches ist, so was Habmäßiges oder so, ja, mit welcher Absicht auch immer, die Leute zu manipulieren oder so, aber wir hatten da jetzt keine böswillige Absicht dahinter festgestellt. Also eher im Gegenteil.
Es wirkte wie ein Fingerzeig in die richtige Richtung, also als wollte man tatsächlich im Positiven auf etwas aufmerksam machen wollen.
Irgendeine Idee, wer da den Finger gezeigt hat?
Ja, das war das Geräusch selbst, also es wirkte halt so, als wollte es ja, wie eine Art Sprechen, nur halt ohne Worte zu benutzen, so schau mal da hinten.
Also das war im Grunde, ja, was Benny hier gezeichnet hat, es war im Grunde wie eine Energiewolke, wenn man überhaupt mal so, wenn man sich da so weit aus dem Fenster lehnen möchte, um das zu beschreiben, war es eine nicht physische Energiewolke oder irgendwas Metaphysisches.
Die Quelle des Geräusches war eine Energiewolke.
Genau, die Ursache zumindest, also der Auslöser.
Na gut, wenn das jetzt Plasma wäre, und das könnte man sich ja irgendwie vorstellen, dass das tatsächlich Schallwellen erzeugt. Aber wie man da jetzt einen Fingerzeig mit diesen Geräuschen, ich weiß nicht, man kann sich das eben nicht anhören, also das klingt, für mich klingt es, wie wenn ein Zug irgendwie da einen Unfall hat und man hört da 30 Sekunden lang nur, wie da Metall auf Metall trifft. Was das jetzt für einen edukativen Effekt hat, verschließt sich mir völlig.
Das ist eine gute Frage. Vielleicht macht es ja etwas mit dem Unterbewusstsein der Menschen. Ja. Es ist ja im Grunde genauso, wie wenn man jetzt einen Hund viewen würde, der bellt, und man versucht, seine Intention herauszufinden, warum bellt er denn jetzt jemanden an? Möchte er mit jemand spielen oder möchte er jemand bedrohen? Und so kann man sich das auch dort vorstellen.
Also die Emotion war eindeutig positiv dahinter.
Das wirkte sehr positiv, ja.
Das ist ja schon mal beruhigend, ne?
Also das Geräusch an sich, das kann natürlich bedrohlich wirken. Fanden ja auch manche bedrohlich, aber was wir jetzt da heraus hatten, das war ziemlich positiv.
Okay.
So keine unlautere Absicht oder so. Also wir haben ja auch sogar sowas wie fürsorgliche Liebe und Geborgenheit. Also solche Sachen kamen da schon am Ende.
Absolut interessant. Eine andere Frage, wo also die sich auch sehr auf der Glaubensarena, sage ich mal, abspielt, ist diese Ostsee-Anomalie, wo also auch viele glauben, das sei ein abgestürztes Raumschiff, dass das eine Spur gezogen hat am Boden. Andere sagen, naja, das ist eigentlich einfach ein Unterwasser-Vulkanausbruch. Ich bin da auch eher auf Letzterem, also dass das irgendeine geologische Ursache hat, aber es schaut sehr interessant aus. Ostsee-Anomalie, ich habe das auch in der Grenzwissenschaftssendung mit Andreas Müller besprochen. Ihr habt das geviewt. Es soll ja jetzt irgendwann dann dort wirklich ein Tauchgang unternommen werden mit ausreichend Equipment, um der Frage endlich ein Ende zu bereiten und festzustellen, was das nun ist. Sagst du mal kurz, wo da der Ausgangspunkt war oder was der Ausgangspunkt ist und was in eurer Session rausgekommen ist.
Ja, also wir haben das damals mit 4 Leuten geviewt. Das war ein richtig kleines Projekt. Und der Ausgangspunkt war dieses damalige Sonarbild. Also das war noch bevor die ersten Tauchbilder davon kamen. Also noch 2011, glaube ich. Und was wir halt herausgefunden haben, jeder Viewer hatte diese runde Struktur auf dem Boden. Also jeder war quasi on target, wie wir sagen. Also auf dem Zielgebiet drauf. Aber was das jetzt war und wozu das dient, das ist noch ein bisschen unschlüssig. Also es ist hartnäckig, das Target, kann man sagen. Einer hatte so Eindrücke, die könnten tatsächlich zu einem Unterseevulkan passen. Jemand anders hatte Eindrücke von einem, von einer künstlichen Struktur, aber jetzt nicht wie ein UFO, was dort abgestürzt ist, sondern es war schon aus Stein. Also es war bearbeiteter Stein, kann man sagen.
Und, bearbeitet?
Bearbeitet, ja.
Okay.
Und weitergehend hat dieser Viewer noch gesagt, es war wie eine Art Gebäude, wo man reingeht und wo man quasi seine Energie wieder ausrichtet. Also wie eine Art Kraftort, könnte man sagen, oder Meditationsort. Und diese Landespur oder diese Schleifspur, da haben wir jetzt nichts von rausgefunden. Die schien auf jeden Fall nicht dort signifikant gewesen zu sein. Aber eine endgültige Meinung, was es sein könnte, das haben wir noch nicht. Also da haben wir noch zu wenig Daten. Und das ist halt auch sehr exotisch und sehr skurril. Also jeder Viewer hatte diese runde Form auf dem Boden. Die gibt es also tatsächlich. Und
die gibt es offensichtlich. Da gibt es ja Fotos davon. Also die gibt es, das glaube ich schon. Ja?
Inzwischen gibt es Fotos, ja. Aber damals, als wir das gemacht haben, da gab es nur diese Sonaraufzeichnung.
Okay.
Da hat man das ja zufällig entdeckt.
Okay.
Und die Viewer, die haben halt verschiedene Sachen beschrieben. Und aber der größte Konsens bisher ist, dass es ein konstruiertes Gebäude ist aus Stein. Und Das offenbar ist es auch so, was sehr amüsant war, die Meerestiere dort unten, die schwimmen da rein, weil sie sich von dieser Energie angezogen fühlen. Also solche Sachen kamen dann auch heraus. Und ja, aber was es jetzt letztlich ist, wie gesagt, da bräuchte man noch mehr Daten. Und die amerikanischen Viewer, die kamen halt zu der Schlussfolgerung abgestürztes UFO. Aber da bin ich etwas skeptisch, weil deren Vorgehensweise ist nicht immer so ganz neutral, wie ich das jetzt angehen würde. Also da muss man aufpassen. Das kennt man ja so auch aus der Ed Dames-Ecke, dass da irgendwelche globalen Katastrophen nicht eintreffen. Und es kommt halt auch auf die Interpretation und das Tasking an.
Und die Mentalität. ja, also, aber was ich sehr spannend finde, ist, dass also ihr beide, oder dass ihr, bevor dieses Foto existiert hat, die Form bestätigen habt können. Hallo?
Ja, ja, wie gesagt, das waren 4 Viewer, also Benny war noch nicht dabei bei diesem Target.
Okay.
Aber die haben halt alle diese runde Form auf dem Meeresgrund beschrieben.
Und überraschenderweise seid ihr zum Schluss gekommen, oder zur Vermutung zumindest, dass es sich dabei tatsächlich um ein künstlich erbautes Objekt handelt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau, wie ein Gebäude. Also am ehesten eine Art Kraftort oder Kultstätte oder sowas.
Wie alt?
Kein Raumschiff in dem Sinne. Oder nicht kein Hightech-Objekt.
Okay, also kein abgestürztes UFO, aber immer noch erstaunlich genug ein künstliches Objekt. Wie alt? Habt ihr da irgendeine Idee davon, wie alt es sein kann?
Also die Timelines, also die Datierungen, die waren widersprüchlich. Wir hatten da einmal das 13. Jahrhundert, was aber meines Wissens nach ein bisschen implausibel ist, weil da, wo das steht, das kann ja nur vor der letzten Eiszeit gewesen sein. Es sei denn, es hätte jemand unter Wasser erbaut.
Genau. Deshalb 13. Jahrhundert hätten wir jetzt wirklich erstaunt, ja?
Ja, da hätte das schon unter Wasser liegen müssen.
Ja, also wer das im 13. Jahrhundert unter Wasser bauen kann, das, also da springt jetzt mein Glaubenssystem an. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber gut.
dann wäre es wirklich merkwürdig, weil das müsste ja schon eine gewisse Technologie voraussetzen.
Ja.
Und ja, aber wie gesagt, da müssten wir noch mehr Sessions drauf machen, vor allem jetzt, wo die da ihre Forschungen betreiben. Damals war ja fast noch gar nichts darüber bekannt. Das waren so die ersten Meldungen. Und jetzt hätten wir sicherlich noch mehr Daten zum Abgreifen, also zum Abgleichen mit den Sessions. Aber das Problem ist halt auch, die halten sich da ja auch sehr bedeckt. Also natürlich auch aus kommerziellen Interessen heraus.
Ja, ja. Trotzdem, es ist, ihr habt da schon einiges rausgefunden, und wenn das jetzt stimmt, was ihr da rausgefunden habt, dann müssten die sich das Objekt physisch anschauen, eigentlich auch auf ähnliche Schlüsse kommen. Also ich bin jetzt einmal sehr gespannt. Was da, ich glaube, im Frühjahr will man da wieder runtertauchen, oder?
Genau, ja. So bin ich auch sehr gespannt. Was man ja bisher gesehen hat, das war ja sowas, also das war natürlich mit Schlamm bedeckt und so, aber es schien schon so eine steinerne Struktur zu sein. Da hat man ja damals noch so ein Loch auf der Oberfläche gefunden und so Steine, die waren irgendwie verrußt, als hätte da jemand ein Lagerfeuer drauf gemacht. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Aber wie gesagt, da müssten wir nochmal weiter drauf arbeiten.
Ja, wäre interessant, wenn ihr das tun würdet. Und vielleicht schickt ihr eure Ergebnisse ja vorab an Andreas Müller, der kann das dann abgleichen mit dem, was da wirklich an Daten dann reinkommt.
Ja, das könnte man machen.
Mir durchaus vorstellen, dass ihn das auch interessiert, weil dann hätten wir auch quasi einen unabhängigen Zeugen, dass ihr vor der Bestätigung zum Beispiel diese runde Form, die habt ihr ja gesehen, noch bevor dieses Foto erschienen ist, wo nur die Sonaraufnahmen waren. Also da, das wäre vielleicht recht interessant, wenn man da einen Zeitstempel hätte bei eurem Viewing, den jemand anderer bestätigen kann, dass ihr also davor schon Dinge wusstet, die dann im Nachhinein bestätigt wurden. Ich habe jetzt unglaublich kompliziert.
Aber ich meine, gut, das wäre jetzt wieder für Skeptiker so eine Sache. Dass
man ja.
Was wüsste, was erst hinterher bestätigt wird, interessiert uns offen gesagt nicht mehr so, weil wir sind darüber hinaus, es irgendwelchen Skeptikern beweisen zu wollen, weil wir wissen ja, dass es funktioniert. Für uns ist die Frage nicht mehr, funktioniert es, sondern was können wir damit machen? Ja. Also ganz pragmatisch und ganz nüchtern, was können wir für uns damit gewinnen, wie können wir uns damit weiterentwickeln und so weiter. Und
Natürlich Skeptiker muss man jetzt, also ihr meint eigentlich nicht wirklich Skeptiker damit, weil wenn jemand also das selbst ausprobiert, es bestätigt und dann noch immer nicht glaubt, das ist kein Skeptiker.
Ja, das ist ein Dogmatiker.
Noch einmal, das ist ein Dogmatiker, ja, das ist einfach so.
Aber die nennen sich halt gerne Skeptiker, um diesen Anstrich zu verpassen, was schade ist, weil echte, gesunde Skeptiker, die sind ja sehr zu befürworten.
Absolut. Das ist auch äußerst spannend, sich mit einem richtigen Skeptiker zu unterhalten. Das passiert nur ganz selten.
Ehrlich gesagt, auch lieber als mit Leuten, die zu leichtgläubig sind.
Das ist völlig langweilig.
Etwas in irgendeine Ecke drängen wollen.
Ja, ja. Nein, ist total lang. Nein, mit richtigen Skeptikern ist es wirklich interessant zu diskutieren. Aber okay, trifft man nicht oft. Ja, wir haben da noch einige jetzt Beispiele, aber wir nähern uns wirklich dem Ende der Sendung ein bisschen, weil wir überziehen heute. Im Prinzip, was ja auch jetzt anregt, ist vom Beobachter zum Experimentator zu werden. Also von jemandem, der immer von außen sagt, no, ich weiß nicht, ob das wirklich... Einfach das selbst auszuprobieren, Target sich ja selbst anzuschauen und quasi dieses Tool dann auch einzusetzen, um sich selbst Informationen zu beschaffen, finde ich, ist ein sehr guter Weg. Ihr habt es jetzt schon mehrmals erwähnt, auf das möchte ich noch kurz zu sprechen kommen, diese Stufen. Mich interessiert jetzt vor allem, um gleich an den Kern der Sache vorzustoßen, ich habe es auch im Ankünder angesprochen, auf Stufe 6 und 7 soll sich das Ganze quasi als offenes System darstellen und der Viewer kann direkt mit dem Target interagieren. Du hast vorher gesagt, dass man da Fragen stellen kann und so. Erläutert das ein bisschen mehr. Was bedeutet das? Oder vielleicht, auf welcher Stufe viewt ihr?
Also wir viewen in der Regel auf Stufe 6. Wir haben auch schon mal Stufe 7 probiert. Das ist Remote Influencing, also dass man quasi das Target schon beeinflusst, aber das ist sehr experimentell.
Und auch ziemlich beängstigend, ja?
Genau. Stufe 6 bedeutet quasi freies Bewegen im Zielgebiet. Also du hast von Stufe 1 bis Stufe 5 hast du noch alles im Protokoll vorgegeben. Und ab Stufe 6 kannst du dir deine Werkzeuge, die du anwenden willst, selber aussuchen oder auch eigene entwickeln. Also das ist quasi dann so ein Open-Source-System, würde der Informatiker sagen.
Das heißt, man hat dann irgendwie, man kann sich selbst eine Library stricken und die dann anwenden.
Genau, also man ermittelt ja Daten bis Stufe 4, schreibt sich dann gewisse Daten raus und untersucht diese dann in Stufe 6 weiter. Stufe 5 ist auch nochmal eine tiefere Untersuchung dieser Daten, allerdings noch nach Vorgabe. Also da hat man dann ganz klar vorgegeben, untersuche Objekte, untersuche Attribute davon, Inhalte und Themen zu diesen Objekten. In der Stufe 6 kannst du halt die Fragen schon selbst formulieren und auch eigene Tools entwickeln. Oder ja, also die wichtigsten Tools, die sind eigentlich schon entwickelt. Das sind nicht sehr viele. Also es gibt Timelines, dass du halt Zeitverläufe untersuchen kannst. Es gibt Personenwahrnehmung. Es gibt relationale Diagramme, dass du halt Begriffe mit bestimmten Fragen untersuchen kannst. Oder selbst erdachten Fragen. Es gibt Entscheidungstools und Aktionslinien. Das heißt, du kannst eine Möglichkeit kodieren. Zum Beispiel hat dieser Meteorit, den wir vorhin besprochen haben, etwas mit dem Asteroiden zu tun, der am selben Tag dort war. Der Viewer kriegt natürlich nur eine Kodierung. Also zum Beispiel steht bei ihm, dann hat das Target etwas mit X zu tun. X wäre dann dieser Asteroid und dann kann man ihn halt bemessen lassen, ja oder nein, wo es ihn dann hinzieht. Das wäre so ein Entscheidungstool und man kann halt auch Interviews mit dem Target machen, man kann Deep Mind Probes machen, sprich bewusste Stärken, Schwächen, Ängste, Fähigkeiten, Möglichkeiten von Personen raussuchen. Also die Möglichkeiten, die sind eigentlich endlos.
Das ist unglaublich. Also, Frage an euch beide, auf Stufe 6, wie beschreibt diesen Zustand, in dem ihr seid, wenn ihr ein Target auf Stufe 6 im Visier habt, quasi?
Ja, beschreibt ihn mal. Also bei in der Stufe 6 ist man meistens schon, ich sag mal, derart, wie kann man das sagen, so ein bisschen wie im Schlummerzustand, wenn man kurz vorm Einschlafen ist. Und ist im Prinzip nur noch dabei, Daten abzurufen. Das heißt, man bekommt Eindrücke, legt sie sofort nieder, bekommt da aber ja ich sag mal so direkt nicht wirklich was von mit, also so dieses
also man bewertet sie nicht mehr so,
ja genau, man ist mit dem Kopf nicht mehr so dabei, dass man jetzt zum Beispiel dieses Beispiel mit dieser gelben Kugel, die brennt, dass man jetzt sagt, okay, das muss die Sonne sein, das ist in dem Moment gar nicht mehr möglich, Das heißt, man läuft im Prinzip in der Stufe 6 nur noch durch, weil man da dann halt aufpassen muss, je länger man in dieser Phase sozusagen drin ist, desto mehr stumpft man da auch ab. Das heißt, die Sessions sind dann meistens auch auf eine Stunde ungefähr begrenzt, weil zum Ende hin wird das ein bisschen,
der Kontakt schwindet.
Ja, der Kontakt, der verschwindet und man rutscht dann raus und dann sind die Daten nicht mehr zuverlässig.
Also ja, aber ist das, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt auf Stufe 6, keine Ahnung, den Eiffelturm viewe, bin ich dann dort? Rieche ich dann diesen alten Stahl mit dem alten Ölgeruch?
Also man kann, es kann passieren, dass es wirklich vor dem geistigen Auge auftaucht, wie in einem Traum zum Beispiel, aber meistens ist es so, dass man es eher erfüllt. Also du merkst dann, es ist wahrscheinlich Metallgerüst, es ist schwer, es riecht nach Eisen. Es ist alt, es ist ein Denkmal, nationales Symbol oder sowas.
Aber man, es ist jetzt nicht so wie eine außerkörperliche Erfahrung oder irgend sowas. Man ist nicht wirklich dort, man hat keine optischen Eindrücke. Also so kann man sich das nicht vorstellen auf Stufe 6.
So selten, es kann passieren. Es ist, denke ich mal, ein stufenloser Übergang. Also bei einer außerkörperlichen Erfahrung, bei einer vollbewussten außerkörperlichen Erfahrung, da nimmt man ja quasi den ganzen Energiekörper mit. Also man ist wirklich mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Bewusstsein vor Ort. Ja. Im Remote-Viewing ist das wohl eher so, dass ein ganz kleiner Teil der eigenen Wahrnehmung irgendwo hingeht und der größte Teil, der sitzt halt noch am Schreibtisch und schreibt die Daten nieder. Sonst könnte der Körper ja die Daten nicht mehr aufschreiben. Das ist halt der Unterschied. Und es kann auch sehr zu Bilokalitätserlebnissen kommen. Also dass man tatsächlich das Gefühl hat, man ist mehr dort, als dass man am Schreibtisch sitzt. Aber in der Regel ist das immer recht gut ausgeglichen.
Okay. Jemand schreibt da, ich möchte es kurz vorlesen, ich denke, die Infos, die man über Remote Viewing mit Astralreisen und auf welchem, unter Anführungszeichen, unwissenschaftlichen Weg auch immer erlangt, nämlich er meinte, sind eigentlich nur für denjenigen von wirklicher Bedeutung, der die Erfahrung auch gemacht hat. Also das haben wir ja vorher gesagt, das ist wahrscheinlich so eine Sache. Man kann natürlich Remote-Viewern, anderen Remote-Viewern glauben und wenn man das eben nicht kann, dann steht einem aber die Möglichkeit offen, das selbst auszuprobieren und die sollte man dann auch ergreifen. Ne? Aber,
genau, so dieses wissenschaftliche Objektivieren, also quasi die Welt in eine große Schublade packen zu wollen. Gut, das ist für die physische Welt wichtig. Brauchen wir halt auch, um uns technisch weiterzuentwickeln, um in dieser 3D-Welt zurechtzukommen, sage ich mal. Und beim Remote Viewing, das ist halt ein Werkzeug, was genau dort anschließt. Also dass man auch auf diesem außersinnlichen Wege mit einem standardisierten Werkzeug vergleichbare Eindrücke schaffen kann. Also dass man eine Vergleichsbasis hat, dass man zumindest indizienmäßig solche Sachen herausfinden kann. Und die anderen Sachen, also gerade außerkörperliche Erfahrungen, Rückführungen, Channeling, das geht dann tatsächlich schon in dem Bereich, wo es wirklich nur dem Individuum an sich nützt, dass es erlebt. Man kann jetzt natürlich Berichte drüber schreiben, was man erlebt hat und vielleicht hat jemand anders etwas Ähnliches erlebt und findet sich darin wieder und dann kann man sich austauschen und die Erlebnisse miteinander vergleichen. Aber diese wirklich standardisierte Basis, das gibt es meines Wissens nach erst, also ja nur beim Remote-Viewing.
Okay. Auf Stufe 7, sagt er, kann man auch Remote-Influencing betreiben. Und da wird es ja dann, wow, also das heißt, ich sage das jetzt mal ganz einfach, ihr könnt dann das Target beeinflussen. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein Mensch ist, könntet ihr sein Tun beeinflussen, oder wie?
Unter Vorbehalt, ja. Also das geht natürlich dann in den düsteren Mind-Control-Bereich. Dann viele schon zu fürchten anfangen, aber
naja.
Man muss sagen, also je bewusster ein Mensch ist, je mehr er sich selbst kennt, je mehr Selbsterkenntnis er hat und je bewusster er durchs Leben geht, desto weniger ist er auch von außen beeinflussbar, sei es jetzt über physischem oder nicht physischem Wege. Also das muss man da einfach festhalten.
Also jemand mit ausgeprägtem Ego braucht sich da keine Sorgen zu machen, oder wie?
Das kommt darauf an, ob das Ego auf Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen beruht. Also Selbstbewusstsein bedeutet ja, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich will, ich weiß auch, wo meine Schwächen liegen und ich weiß, wie ich worauf reagiere. Also ich kenne mich selbst. Und bei Selbstvertrauen, Da vertraut man sich ja selbst, aber das bedeutet nicht, dass man sich selbst gut kennt. Dann kann man natürlich gewisse unbewusste Hintertüren haben oder Schwächen, wodurch dann eine Manipulation möglich ist.
Interessante Differenzierung, aber okay, ja. Ja, die offizielle Sendungszeit ist ja schon vorüber. Wir sind da quasi jetzt schon in der im Überziehen, aber so ganz schnell möchte ich noch nicht Schluss machen. Gab es eigentlich auch Remote, habt ihr Remote-Führungs von 2012 gemacht? Ich möchte jetzt noch kurz auf diese, weil es auch im Ankündiger kurz angerissen war, wie denn die Szene, unter Anführungszeichen, auf Prophezeiungen reagiert, die eben nicht eintreffen. Also Ed Dames sagt seit, keine Ahnung, 15 Jahren, dass die Welt untergeht, jetzt dann bald. Sie steht Gott sei Dank noch. Er sagt auch, dass da jetzt ein Sonnensturm auf uns zukommt, der alles Leben auf der Erde sterilisieren wird oder so. Wir erleben den schwächsten Sonnenzyklus seit vielen, vielen Jahrzehnten. Also da gibt es ja offenbar auch Viewer, die da regelmäßig daneben hauen, was ihrem Selbstvertrauen da überhaupt keinen Abstrich macht. Aber so generell, da gab es ja unglaublich viel Vorhersagen zum Jahr 2012, die ja praktisch alle in dem Sinn nicht eingetroffen sind. Habt ihr da auch einmal diese Sache geviewt in den Jahren davor?
Also wir haben Folgendes gemacht. Wir haben auf den 21.12.2012 geviewt, also diesen Tag X, und zwar, wie wir selbst diesen Tag erleben würden. Das haben wir eine Woche vor diesem Tag geviewt und war halt alles wie bisher, also nichts Ungewöhnliches. Und wir haben sogar den Ort geviewt, an dem wir uns getroffen haben, obwohl wir das spontan entschieden hatten an dem Tag. Also das war so ein Brunnen mit so Säulen und da hat Benny dann halt diese Säulen gezeichnet und diesen Brunnen und dort haben wir uns dann tatsächlich in Anführungsstrichen spontan getroffen. Und aber ansonsten alles normal. Also das haben wir halt so gemacht, damit keine Vorannahmen in diesen Tag hineingehen, sondern wir gucken einfach, ja, wie reagieren wir an diesem Tag, wie erleben wir diesen Tag. Das ist möglichst neutral zu halten. Und nichts Besonderes passiert. Und man hat ja auch schon... Also Christian hat damals zum Beispiel auf 2013 geviewt, ob die Welt untergeht oder ob irgendwas passiert. Da hat er den Bahnhof seiner Heimatstadt geviewt und da war alles halt ganz normal. Also wie sagt man so schön, Business as usual.
Business as usual, na wunderbar. Aber was ist euer Eindruck? Hat sich da irgendwas verändert seit diesem ominösen Wintersonnenwendendatum?
So, Wintersonnenwende. Aber das würde ich jetzt nicht auf dieses Datum aufmünzen, sondern das ist ein Prozess, den ich eigentlich schon so seit circa 2006 mitbekomme. Ich denke schon, dass sich eine Veränderung im Bewusstsein abspielt, aber das Problem ist, die Leute in dieser Grenzwissensszene, also gerade Neulinge oder Leute, die einen Hype suchen oder immer wieder einen Kick suchen, die versuchen halt Veränderungen im Außen zu erwarten oder im Außen zu finden. Also dass jetzt von außen irgendwie das große Disclosure kommt oder der Bewusstseinsanstieg, egal wie eingebildet oder wie anmaßend oder was weiß ich, wie dümmlich jemand ist oder wie unbewusst jemand ist, er wird dann quasi im Bewusstsein angehoben. Das haben ja einige erwartet. Ja. Dem ist natürlich nicht so. Also ich denke, im Inneren findet ein Wandel statt, aber der ist auch sehr individuell. Es kommt auch wirklich auf die Person an und das sind halt Sachen, die ich jetzt nicht auf 2012 festmache, sondern die sich schon seit einigen Jahren durchziehen.
Und was für ein Wandel ist das deiner Meinung nach?
Also ich denke, es werden, wie soll man das definieren, manche nennen es ja Schwingungsanhebung. Ich weiß nicht, ob man das so definieren kann, aber es werden auf jeden Fall neue Möglichkeiten des Bewusstseins eröffnet. Also wir beobachten auf jeden Fall, dass die Menschen sich mehr mit Fragen beschäftigen, wer bin ich, was möchte ich überhaupt und immer mehr diese etablierten Strukturen hinterfragen.
Ich denke, dass gerade durch diese 2012-Geschichte gesellschaftlich, also jetzt nicht nur in der Remote-Viewing-Szene, sondern in ganz vielen anderen Szenen auch, eine sehr große Erwartung da gewesen ist, so nach dem Motto, wow, jetzt ändert sich endlich etwas. Ne? Jeder kennt so den ganz normalen Alltag, arbeiten und schlafen und wieder arbeiten, dass dann irgendwann mal der Wunsch da ist, dass sich etwas zum Positiven ändert, ruft natürlich auch sehr viel Hoffnung auf so ein Datum hervor. Jetzt haben wir momentan mehr oder weniger so die große Flaute, die große Enttäuschung, woraus dann natürlich resultiert, dass die Leute jetzt erst einmal, wieder runterkommen und mit diesem Runterkommen natürlich auch erst einmal wieder den Kontakt nach innen finden, wo sie sich dann fragen, okay, warum bin ich denn überhaupt so unerfüllt? Warum habe ich denn so einen langweiligen Alltag? Warum will ich denn überhaupt die Veränderung, die ich mir durch 2012 erwartet habe?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Warum habe ich mir denn gewünscht, dass die Welt über Nacht quasi transformiert wird durch einen, durch einen äußeren Einfluss, wo ich quasi mich nur hinlegen muss und alles wird für mich getan? Ne? Was sagt das eigentlich über mich aus? Ne? Ich finde, das ist eine interessante Frage, die man sich stellen sollte. Also, oder die sich Leute stellen sollte, die
ja.
Ne? Aber die sollte man sich generell stellen. Ne? Was will ich eigentlich? Und,
genau, also es hat auf jeden Fall, wenn es was bewirkt hat, dann, dass die Leute ja quasi sich mal gefragt haben in Richtung Selbsterkenntnis. Also was will ich überhaupt, wer bin ich, warum bin ich hier? Und den Blick mal gerichtet haben auf etwas anderes als auf dieses rein materielle Dasein. Das, was darüber hinausgeht, noch in Betracht ziehen. Und das mag auch mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängen, aber ich denke, es ist ein Wechselspiel. Also Veränderungen im kollektiven Unbewussten der Menschen, die gehen einher mit gesellschaftlichen Veränderungen und umgekehrt. Also das bedingt sich halt gegenseitig. Und gerade das Aufkommen des Internet, wo halt jeder blitzschnell alle möglichen Informationen bekommen kann, was natürlich auch fordert, viel schneller mit Informationen umgehen zu können und die differenzieren zu können, auch das ist so ein Symptom davon, also von dieser Veränderung.
Glaubt ihr, dass die Enttäuschung in diesem Prozess eher hilfreich oder eher hinderlich ist?
Die Enttäuschung, die ist durchaus hilfreich, weil dadurch werden quasi die Illusionen zerstört, die man sich davon gemacht hat. Und dann kommt man zum Wesentlichen. Dann stellt man sich die wesentlichen Fragen, die wichtig sind. Was bedeutet das für mich selbst? Wie bringt mich das selbst in meiner Entwicklung weiter? Was habe ich davon und was möchte ich halt?
Ja, vor allen Dingen, was möchte ich?
Naja. Okay, wir sind fast am Ende. Jetzt kam dann noch ein paar interessante Fragen im Chat. Eine davon, ja, es gibt ja, ihr kennt den Begriff sicher, sogenannte Chemtrails oder auch neuerdings gibt es einen offiziellen Ausdruck dafür, Kondensstreifen Zirn. Das DLR hat da übrigens einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, demnach diese Kondensstreifen Zirn wurden tatsächlich einmal als erstes auch anerkannt und untersucht. Man hat herausgefunden, dass die Auswirkungen auf die globale Erwärmung dieser Zirren durch die Reflexion und das Einsperren der Wärme auf der Erdoberfläche, beziehungsweise dass dieser Einfluss größer ist als der durch die Flugzeuge ausgestoßene, das durch die Flugzeuge ausgestoßene CO2. Also sehr spannend. Aber jetzt das ist natürlich eine Riesenfrage, die sich sehr viele Leute stellen, sehr viele Leute beobachten das. Das kann auch jeder beobachten, also ich sage mal persistente Kondensstreifen. Es wird unglaublich viel da hineininterpretiert. Glaube steht da ganz groß. Habt ihr euch das einmal angeschaut?
Also bisher nicht. Ist auf jeden Fall geplant. Aha. Ich habe das auch schon irgendwo als Target. Aber das Problem ist halt, man hat nur so und so viele Leute und man hat nur so und so viel Zeit. Und am liebsten möchten wir uns jedes Rätsel der Welt und des Universums anschauen.
Ja.
Es geht ja immer nur eins nach dem anderen. Und wir nehmen dann halt das, was gerade aktuell ist oder was uns gerade am nächsten interessiert. Und es wird sicherlich irgendwann mal kommen, diese Chemtrail-Frage, ob das jetzt wirklich nur Kondensstreifen sind oder ob da noch ein bisschen was anderes drin ist. Aber bisher nicht, nein.
Na, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um aufzuhören, weil vielleicht macht ihr das einmal und dann machen wir wieder mal eine Sendung.
Ja, irgendwann wird es sicherlich drankommen.
Okay. Ja, mir hat das heute wieder mal sehr großen Spaß gemacht mit euch beiden und ich würde das sehr gern wieder in Zukunft wieder wiederholen. Vielleicht können wir das wieder zu einem Regular machen. Es gibt ja einige so reguläre Gäste auf Crop FM und ich glaube, ihr beiden seid da ganz heiße Kandidaten, weil ich glaube, ihr macht das ja permanent und ihr viewt ja die ganze Zeit wirklich interessante Sachen, die mit überraschendem Ergebnis auch. Also was mir vor allem gefällt, ist, dass ihr sehr viele der Vermutungen, die da herumgeistern, eben wieder nicht bestätigt.
Ja, das ist halt, da macht man sich auch nicht immer Freunde mit, weil, wie du das schon angesprochen hast, dieses Glauben wollen bestimmter Sachen, weil man sein Weltbild lieb gewonnen hat, da gerät man natürlich schon mal aneinander. Ich sage jetzt nur, was hatten wir da, hohle Erde-Thema.
Genau, hohle Erde, vielleicht das auch noch kurz. Das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben. Hohle Erde, ist sie hohl?
Nein, ist sie nicht.
Nein,
sie ist schön gefüllt.
Schön gefüllt. Es gibt aber große Höhlen, glaube ich, das habt ihr rausgefunden.
Oder? Es gibt Hohlräume auf jeden Fall, ja. Also,
aber das wussten wir echt schon.
Ich habe da Sessions drauf gehabt und Benny habe ich mal komplett durchgejagt, also von der Oberfläche bis zum Kern quasi, und vielleicht kann er da noch ganz kurz ein paar Eindrücke vermitteln.
Also es wird im Prinzip im Kern immer heißer, bis zu 7000 Grad. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, ist, dass der Kern selbst nur 4500 Grad heiß ist, was meiner Meinung nach aber darauf zu schließen ist, dass die Moleküldichte da einfach zu hoch ist und dass da nicht so eine große Reibung entstehen kann und der Kern deswegen ein bisschen kühler ist als die äußere Mantelschicht.
Genau, und es gibt tatsächlich auch Hohlräume, also sehr imposant teilweise, aber es ist halt nach unseren Maßstäben recht lebend verneint, also Temperaturen von Tausenden von Grad. Und ich möchte es nicht ausschließen, dass es in geringer Tiefe, also in der Erdkruste, dass es da tatsächlich riesige Höhlensysteme gibt, wo man mit der entsprechenden Technologie auch leben könnte. Das gibt es sicherlich. Also da kennt man ja auch einige. Zum Beispiel gibt es eine Höhle, die ist ungefähr 600 Meter lang. Da könnte man schon ein ganzes Dorf einbauen.
Hier in der Steiermark gibt es riesige Höhlen.
Ja genau, diese Tunnelsysteme auch.
Ja, das auch, ich meine, das meine ich gar nicht. Es gibt also wirklich geologische, und, nicht künstlich erschaffene, riesige Höhlen. Ich war auch schon ein paar bei Pekka genau, ja. Und so weiter. Ja, ja.
Und, aber gut, das... Ja, mit der Erde ist das halt so, also es wird schon ziemlich nah an der Oberfläche ziemlich heiß. Also das haben offizielle Bohrungen ergeben. So ab 12 Kilometer hat man dann schon fast 200 Grad Celsius. Und das passt halt auch zu unseren Daten. Wir waren dann in 100 Kilometer Tiefe, war das? Oder 10.000?
Ja, auf 100 Kilometer sind es 1000 Grad Celsius.
Genau, und auf 10 Kilometer, das hatten wir, glaube ich, auch, ich muss mal gerade schauen.
Auf 100 Kilometer, habt ihr gesagt, sind es 1000, wie viel? Auf 100 Kilometer sind es schon 1000 Grad?
Muss ich da nochmal nachschauen, Sekunde. Aber auf 100 Kilometer waren 1000 Grad, ne?
Genau. Ah, wow.
Und okay. Dann war noch 2000 Kilometer Tiefe, da kamen wir so auf 2500 Grad. 5000 Kilometer Tiefe, das ist ja schon nach dem offiziellen Modell der äußere Kern, da kamen wir auf dieses Maximum von ca. 7000 Grad. Und dann genau in der Mitte, 6250 Kilometer Tiefe, da war es halt etwas kühler. Aber das liegt wahrscheinlich an der Dichte.
Gibt es da auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das bestätigen, euren Eindruck, dass es wirklich...
Es gibt da Verfahren, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, aber man kann tatsächlich, ich glaube, irgendwelche Wellen durch einen Planeten schicken und durch die Effekte davon halt Rückschlüsse ziehen, auf geologische Art. Und das macht man ja, also das sieht man ja eigentlich auch an der Vulkanaktivität und an den Magnetfeldlinien. Ich meine, da gibt es natürlich auch in der hohlen Erde-Szene, um das jetzt mal so zu nennen, gibt es auch Gegenargumente. Mhm. Aber die sind, wenn man es ganz genau betrachtet, letztlich nicht haltbar. Weil diese Magnetfeldlinien der Planeten, also speziell der Erde, die sind halt nur durch diesen Dynamo-Effekt erklärbar, der durch die Umwälzung im Erdinneren entsteht. Und bei Planeten, die da recht inaktiv sind oder erkaltet sind im Inneren, da ist dieser Effekt auch nicht so stark oder auch nicht vorhanden. Und der Vulkanismus, der trägt seinen Teil dazu bei. Und was halt auch sehr anschaulich ist, es gibt ja Planeten oder kleine Monde, die haben gewaltige Treffer abbekommen. Also dass dort Asteroiden reingestürzt sind, die riesige Krater hinterlassen, quasi schon die Oberfläche verformen auf der anderen Seite des Planeten oder des Mondes. Und das deutet eigentlich auch darauf hin, dass diese Körper massiv sind und nicht hohl. Sonst hätten sie ein Loch mittendurch. Dann einfach mal so ausdrücken.
Okay, ja, genau, guter Punkt.
Also okay. Ich schließe definitiv nicht aus, dass man in ein paar Kilometern Tiefe durchaus Lebensräume haben könnte, von denen die Menschen an der Oberfläche nicht mitbekommen. Aber laut den offiziellen Messungen und auch laut unserer Session wird es halt so ab 10 Kilometer recht ungemütlich. Mhm. Also sehr heiß.
Okay. Ein weiterer Mythos zerstört, wunderbar. Ja,
dazu möchte ich auch nur sagen, die Leute müssen uns jetzt nicht glauben. Es sind nur unsere Ergebnisse und wie man es nachprüfen kann. Man lernt zum Beispiel Remote Viewing und viewt es selber. Oder man lernt außerkörperliche Erfahrungen, was etwas schwieriger ist, und begibt sich selbst dorthin. Oder was weiß ich. Oder man
wird Geologe und erforscht es. Ich meine, wenn einem jetzt dieses Thema im Speziellen interessiert. Aber klar, es gibt da viele Möglichkeiten. Remote Viewing ist sicher sehr bequem und das sehr spannende. Vor allem, wenn man dann ja so unverhofft auf ganz andere Targets stoßt, die vielleicht noch spannender sind.
Genau, ja, das passiert auch. Aber das Problem ist tatsächlich der Unterschied zwischen diesem unbedingt etwas glauben wollen und etwas wirklich herausfinden, egal ob es jetzt dem eigenen Wohlgefühl entspricht oder das Gegenteil ist. Und man sagt ja auch bei dieser hohlen Erde-Theorie, da gibt es Öffnungen an den Polen, wo man dann rein kann. Aber warum tun sich diese Leute nicht mal zusammen und finanzieren mal so einen Flug dorthin?
Ja, weil es dann ja, ich glaube, das ist viel zu leicht zu widerlegen und dann ist ja die Vorstellung kaputt. Ich glaube, die wollen es einfach glauben und bauen darauf alle möglichen unglaublichen Theorien auf. Und wenn man dann hinfliegt und das widerlegt, dann geht es ja nicht mehr.
Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, möchte ich mal so sagen.
Absolut. Ja, ich danke euch sehr herzlich. Es hat mir absolut Spaß gemacht mit euch. Wie gesagt, ich werde das im nächsten Jahr sehr gerne wiederholen, wenn ihr auch Lust habt. Und vielleicht wieder meine Open-End-Sendung. Und ja, danke und schönen Abend noch.
Ja, gerne. Danke für die Einladung und schönen Abend noch. Tschüss.
Okay.
Schönen Abend
noch. Ciao, Benni. Tschüss. Okay, ciao. Ja, das war Crop FM Ausgabe Nummer 306. Die nächste Folge gibt es am 15. November 2013. Mein Gast ist Hartmut Dobler von ECAD Deutschland. Und ich möchte dann herausfinden, ob kalte Fusion tatsächlich eine praktikable Alternative einmal sein könnte. Die bringen das Ding ja wirklich heraus. Also man darf sie jetzt am Anfang noch keine Wunder erwarten, glaube ich. Aber immerhin, das Prinzip scheint zu funktionieren, das Prinzip, das der Italiener namens Rossi erfunden hat. Herr Rossi sucht das Glück, aber in dem Fall die kalte Fusion, und das könnte alles verändern, natürlich, wenn es so funktioniert, wie das in der Theorie funktionieren könnte. Ja, das nächste Mal Hartmut Dobler von ECAD Deutschland, kalte Fusion. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. All that was gone lies ahead, sticked into my head. Where